Ist voll ungewohnt, hier wieder zu zweit zu sitzen, oder?
So. Wenn wir immer nur Gäste da haben.
Eigentlich schon. Normalerweise haben wir einen Zuschauer da oder halt auch einen Gast am Mikrofon. Aber heute gibt es uns wieder nur im Doppelpack. Ja,
aber mein Lieblingsgast ist heute der Ventilator, weil der hält das hier so halbwegs frisch
ist
drin.
Ist wirklich. Und so ein bisschen Holy auch noch gemixt hier als Hydration, damit wir hier nicht austrocknen in unserem warmen Studio mit den ganzen Lampen und technischen Geräten. Aber was ich schön fand und gut klimatisiert, das war übrigens die 112 Rescue. Davon möchte ich dir heute ein bisschen was erzählen. Und ich habe dir mal ein bisschen was mitgebracht hier.
Ja.
Ein bisschen Merchandise habe ich nämlich auch sammeln können, so nebenbei. Aber war ganz witzig. Und Mike, ich habe gehört, du hast jetzt die öffentliche Sicherheit
gefährdet. Ich habe die öffentliche Sicherheit gefährdet und werde dafür auch artig zur Kasse gebeten. Schon ein bisschen was her, zumindest ist der Verstoß. Erzähle ich euch gleich, worum es ging. Ich finde die Formulierung einfach sensationell vom Ordnungsamt.
Ich fand das auf jeden Fall interessant, als du sagst, Chris, ich habe die öffentliche Sicherheit gefährdet und jetzt werde ich hier wirklich zur Kasse gebeten. Ich dachte so, was hat er getan? Das klären wir jetzt auf jeden Fall in dieser Folge. Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy Split.
Ich weiß nicht, kennt ihr alle noch zu Hause diese Ventilatoren, die sich so immer hin und her drehen? Und dann hat man so einen Glücksmoment, wenn er einen auf einmal anbläst.
Ja.
Und dann ist er weg und denkst du, Kacke.
Nee, ich habe immer als Kind mich da vorgestellt damals und habe da immer reingesprochen. Dann hört sich das ganz lustig an.
Und so. Hast du auch deine Zunge reingesteckt? Das würde einiges erklären.
Nee, das habe ich nicht gemacht. So dumm war ich dann doch nicht. Aber das Messer im Toaster damals, das war auf jeden Fall mit dabei. Also so eine Blödsinnssachen.
Damals? Das ist mir vor ein paar Wochen passiert.
Ich weiß, du bist da ein bisschen Spätzünder auch, was das angeht. Aber das haben wir schon gemerkt, weil du schaffst es ja scheinbar mit ganz einfachen Sachen irgendwie öffentliche Probleme aufzubauen. Wie hast du die öffentliche Sicherheit gefährdet, Mike?
Na, du warst dabei. Und wir sind ja aus Stuttgart wieder.
Dein Auto.
Mein Auto.
Was hast du getan?
Ja, mein Auto wurde ja abgeschleppt.
Ja, ich weiß.
Also ganz kurz, ich habe einfach auf einem ganz normalen Parkplatz geparkt, wie sich das gehört. Da war so ein Schild, Durchfahrt verboten für irgendwie einen Tag später. Ab irgendeiner Uhrzeit dachte ich, naja, ist ja nicht einen Tag später, ist ja jetzt.
So, wir haben vorher da geparkt.
Genau. Habe auch artig bezahlt, egal. Und es ist aber anscheinend so, wenn das Durchfahrt verboten auch erst einen Tag später terminiert ist, darf man es halt trotzdem nicht, darf man diesen Zeitraum anscheinend auf diesem Parkplatz nicht stehen. Wusste ich nicht, aus Fehlern lernt man, deswegen wurde ich abgeschleppt und habe jetzt die Rechnung bekommen. Und da steht wirklich, ich würde das immer vorlesen, weil ich das so sensationell finde, es bestand eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die nur durch das Entfernen des Fahrzeuges abgestellt werden konnte. Die öffentliche Sicherheit ist unter anderem auch dann bedroht, wenn Sie Ihr Fahrzeug unter Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften und in ordnungswidriger Weise, so wie geschehen, parken.
Ah ja.
Es war ein Parkplatz, es war ein Heimspiel von unserem hier ansässigen Fußballverein und ich habe ja einfach mal, man hat ja zum Glück ein paar Kontakte ganz lieb bei der Polizei nachgefragt, habe dann erfahren, hey, okay, der Parkplatz wird in der Regel so für Gästefans, die solo anreisen mit dem Auto, wird er gerne genutzt.
Genau.
Exakt 4 Autos von den Gästefans haben diesen Parkplatz genutzt, auf den sonst 200-300 Autos, glaube ich, stehen können.
Ja.
Und deswegen wird davor immer alles artig leer geschleppt, weil sich einige nicht dran halten und ja.
Man muss sagen, du hast dein Auto ja wirklich in der hintersten Ecke geparkt, weil du schon so dachtest, hey, das könnte Ärger geben. Aber was ich nicht verstehe ist, es gibt ein Durchfahrtsverbotenschild. Das ist ja dieses runde Schild mit dem roten Rahmen und dem weißen Punkt drin. Ne? Das heißt für mich, okay, da darf ich wirklich nicht durchfahren. Mhm. Aber wofür gibt es denn das Parkverbotsschild? Warum hat man keine Parkverbotsschilder aufgestellt? Ne? Und das hat uns ja irritiert.
Oder einfach
und wir dachten,
Parkplatz gesperrt oder whatever.
Stimmt, wir fühlten uns ja da sehr safe und sagten, naja gut, von 8 bis 16 Uhr ist da die Durchfahrt gesperrt.
Ja.
Kann ich verstehen, wenn da die Polizei irgendwelche Fahrzeuge rausfahren lassen möchte, dann möchte man da bitte, dass da keiner entgegenkommt. Aber dass das dann gleichzeitig als Parkverbot gilt, würde ich nicht so sehen.
Ja, nee, doch. Es ist krass. So. Ich muss, also es ist einfach die Auslegung, dass alles, was hinter diesem Schild ist, nicht genutzt werden darf in dieser vorgegebenen Zeit.
Aber die öffentliche Sicherheit gefällt ist schon ein bisschen
ist
drüber,
sensationell.
Oder? Also das finde ich schon ein bisschen drüber für 4 Fußballfans.
Ich sag euch, abschleppen ist nicht billig.
Nein. Was durftest du löhnen?
280 Euro.
Das ist ja noch weniger als ich.
Weil es vom Ordnungsamt ist, deswegen ist ja zumindest da der geregelte Satz.
Ja, bei mir war es ja einfach mal 400 Euro, weil ich mache das ja auch noch zu Pfingsten.
Ja.
Ne, und habe noch nicht mal die öffentliche Sicherheit gefährdet, sondern ich habe einfach nur einen nicht ordentlich einsehbaren Privatparkplatz mit einem 5x3 cm Schild auf dem Bordstein verwachsen besetzt. Und damit übrigens danach keiner drauf parkt. Ne, das ist ganz wichtig, dass man dann erstmal ein Auto abschleppt. Ich finde, wenn man abschleppt, dann gefährde ich ja jemanden normalerweise. Mhm. Ja, aber hier macht man das so. Und da hat dann auch auch nicht die Stadt abgeschleppt, sondern irgendwie ein älterer Herr.
Man muss auch einfach sagen, es ist wirklich gang und gäbe, und das ist der Punkt, der mich eigentlich mehr stört, dass die Uhrzeit, nehmen wir jetzt mal 8 Uhr, und 8:01 ist das Ordnungsamt da und ruft 20 Abschleppautos. Weil die gnadenlos wegschleppen, ohne zu gucken, ohne alles.
Da wird die Kasse gefüllt.
Ja, und das finde ich halt kritisch, aber alles gut.
Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Dass wenn es einen Rettungsverein verblockiert oder der Rettungswagen nicht richtig durchkommt, da passiert gar nichts. Da diskutierst du wirklich, Leute selbst erlebt, da diskutierst du sogar mit unseren Kollegen der Polizei, nö, ist nicht unsere Aufgabe. Ich denke so, da stirbt gerade ein Mensch wahrscheinlich.
Doch, gerade erlebt in einem Stadtteil, dass ich mit dem NEF kaum durchkam. Hinter mir blöderweise noch so ein großes Auto der Feuerwehr. Also kein RTW, sondern noch größer. Der kam da gar nicht mehr durch, weil einer falsch geparkt hat. Polizei war auch da. Habe ich denen das erzählt. Und ich sage, hey, das geht nicht. Dann sind die runter und haben sofort gearbeitet und haben auch relativ zeitnah den Abschleppdienst gerufen.
Okay, bei dir waren sie da. Bei mir war es ja mit der Leitstelle der Polizei und so. Und das wurde gleich abgewiegelt, wo ich so dachte, Freunde, es ist mitten in der Nacht. Ich komme hier nicht an meinen Einsatzort. Und zwar, es gibt Städte, die fahren da mit HLF, Ordnungsamt, Abschlepper so hintereinander in Kolonne weg und gucken, wo kommt da jemand nicht durch. Finde ich übrigens ganz schlecht. Das finde ich ja Gefährdung der Sicherheit. Aber ganz ehrlich, also... Freunde, ihr wisst ja selbst wahrscheinlich schon, wenn ihr es irgendwo mal gehört habt, ich bin jetzt kein Riesenfußballfan, wirklich, ne? Und ich finde, das ist ja immer so ein Sport, da wird ein Riesenaufriss teilweise auch steuerlich an Geldern gemacht, aber auch echt fabriziert, ne? Viel, viel Polizei, ja, die öffentliche Sicherheit wird auch tatsächlich durch einige Hooligans und so weiter da sehr gefährdet, und das ist auch für mich, korrigiert mich bitte, der einzige Sport, wo so viel Gewalt teilweise außerhalb dieses Sports erlebt wird, ja, als bei den anderen Sportarten, Volleyball, Schach, ich meine, da stechen die sich nicht die Damen.
Auch beim Schach gibt es Schlägereien?
Ja, schon alles gesehen? Bestimmt schon alles, aber nicht so häufig. Beim Fußball, da kannst du ja schon fast mit rechnen. Da gibt es ja jetzt mal, um aus dem Internen zu plaudern, da gibt es ja richtig so Gefährdungsbeurteilungen. Da steht immer drauf, dieses Spiel ist grün, rot, gelb. Ne? Und wie viele mögliche Gefährderfans sind so da. Aber die lässt man halt trotzdem passieren. Obwohl man weiß, die werden definitiv zu einer Gefahr, zu einer öffentlichen, dürfen die da trotzdem alle mit rein ins Stadion. Und naja, gut, bringt alles Geld, ne? Aber trotzdem, wow. Also Mike, du gehörst jetzt auch mit zu den Gefährdern. Ich stufe dich jetzt in der Kategorie gelb ein, wenn du mit deinem Auto hier irgendwo rumfährst. Ja? Also mach das nicht nochmal, ansonsten steige ich nicht mehr bei dir ein ins Auto.
Um das abzuschließen, Shoutout an diesen sensationellen Menschen, der dort in diesem Autohof gearbeitet hat, der nachts um 1, ich weiß gar nicht, wann wir zurückkamen, wirklich angerufen, rangegangen auf einen sehr kurzen Weg. 10 Minuten später war er da, hat mir mein Auto wiedergegeben. Das war sensationell. Muss ich sagen, geil. Ärgerlich, aber insofern schnelle Nummer.
So. Ja.
Wir haben heute Podcast, wir haben halt nicht ihr Fach. Tag heute.
Ja, es ist Fachtag, weil Rettungsdienst meckert gerne, und das haben wir jetzt getan. Ja,
das war einfach mal wichtig. Ne? Also, bevor wir jetzt noch ganz kurz im Vorgespräch auf die Messe eingehen, was wir noch so erlebt haben, es soll heute um den Schock gehen. Den Schock so als allgemeines Symptom, als allgemeines Krankheitsbild.
Da wird sich der ein oder andere denken, der jetzt wahrscheinlich nicht so vom Fach ist. Wieso? Das ist doch einfach nur blass werden, umkippen, Beine hoch und so weiter. Nein, nicht im Rettungsdienst. Wir machen das noch ein bisschen komplizierter, aber es ist ja berechtigt.
Das ist übrigens, ich hasse diese Aussage, gerade in den Nachrichten, RCS steht unter Schock. Ja, jeder weiß, was damit gemeint ist, für die Allgemeinheit, aber ich denke mir dann manchmal so als Fachkraft, würde ich nicht sagen.
Ja, nee, das ist leider nicht so. Ne? Ja. Aber werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wir hatten tatsächlich auch einen Schock auf der 112 Rescue, den mussten wir erstmal ein bisschen behandeln. Aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Die Messe war an sich erstmal wieder spannend. Ich finde ja, auf der 112 Rescue hast du immer noch ein bisschen mehr Platz. Also so von den Gängen her, du kommst viel besser durch als bei anderen Messen, wo dann doch sehr dicht an dich gebaut ist. Das mag eher daran liegen, dass der ein oder andere Aussteller vielleicht auch nicht da ist, der 112 Rescue keine Chance gibt. Aber ich war da wirklich schon sehr gespannt. Und natürlich kommt man dann auch besser als Influencer an Merch ran. Ja, zum Beispiel das hier, was du gerade in der Hand hältst, ist ein schöner, süßer ASB-Teddy.
Den habe ich aber schon.
Ja, den hast du
schon. Ist egal.
Aber dann kommt er hier ins Studio, wenn du den schon hast. Finde ich auf jeden Fall mega niedlich. Danke dafür, dass man...
Hast du den aus der Krabbelmaschine geholt?
Nee, den habe ich tatsächlich so gegeben bekommen.
Also wenn die jetzt hier raschelt hören, der liebe Sammy hat ein paar Sachen mitgebracht. Einiges ist auch für mich. Den kenne ich.
Ja, das ist so ein Anti-Stress-Sanitäter. Das ist so einfach, ihr müsst euch vorstellen, wie so eine Schaumstofffigur als Sanitäter. Und also,
ihr seht leider kein Bild, aber ich sehe hier einfach Sammy in ungefähr 5 Jahren.
Ja, ne? Sehr, sehr dicklich. Ich weiß auch nicht, warum der so dicklich gemacht wurde, ein Sanitäter. Also
wenig Haare.
Ach,
bisschen
komm.
Dicklich.
Ja, du wirst staunen, wie lange ich noch dichtes Haar habe. Also wenn ich meinen Opa angucke, bin ich schon sehr happy darüber, dass das noch relativ lange dicht bleibt.
Ja, das kann was. Stressbälle
sind
die
immer
gehen bei mir immer kaputt. So, erzähl mal weiter. Ich gucke hier.
Das war auf jeden Fall immer sehr spannend, weil wir waren wieder bei Resquality zum Beispiel, auch bei der Schule, die ja immer den Hubschrauber mit dabei hat. Dieses Jahr hatten sie ihn nicht dabei. Wir hatten die Bundeswehr dort, die eine ganz fetzige Drehleiter, wenn man es noch so nennen darf, also eigentlich eine Rettungsplattform hatte auf einer Drehleiter, einen Rettungskran mit so einer Plattform, die sich ausklappen lassen konnte, sodass du quasi mit einer Trage direkt auf die Plattform und mehreren Personen noch, ist eigentlich zur Rettung am Flugplatz gedacht, dass du an die Flugzeuge ran kannst und dort dann eigentlich quasi auf der Ebene rausretten kannst. Aber sehe ich halt auch teilweise bei Personenrettung aus Gebäuden und sowas. Also mega geiles Teil. Ich weiß gar nicht, warum die Kollegen der Feuerwehr immer mit so einem kleinen Korb da immer nur rumagieren. Ja. Der sichert zwar auch sehr gut, aber gerade wenn es darum geht, den Rettungsdienst mit hochzubekommen oder eben mehrere Personen aus einem Dings zu retten, war das, ihr könnt es euch ja nochmal angucken auf Instagram bei mir, einfach eine mega geile Invention dafür, dass man da echt viele Personen schnell mal rausbekommt irgendwo. Also auf jeden Fall mal angucken. War sehr spannend. Ne? Ich habe mich mal wieder auf eine Drehleiter begeben, auf eine andere auch noch. In 24 Meter Höhe.
Hast du eigentlich Höhenangst?
Nee, eigentlich gar nicht. Aber wenn so eine Drehleiter schon bei 24 Metern anfängt zu wackeln, dann überlegst du schon mal so, ob das Fundament da unten wirklich verdichtet ist. Ja, weil Kranplätze, die müssen verdichtet sind. Also und ob das dann wirklich so bleibt, dass der Hebel nicht zu lang wird mit uns. Also ja, du bewegst dich dann keinen Meter mehr und auch keinen Zentimeter und hoffst einfach nur, dass das Ding stehen bleibt. Ja, also und dann bedenkst du, dass ja Kolleginnen und Kollegen da existieren, die da sonst was machen, um Fenster aufzubekommen und sonst was in 24 Meter Höhe. Und die gibt's ja noch höher. 24 Meter, sagt der eine oder andere, das geht noch besser. Na, dann sagte der oben, du, wir haben auch so einen Kran, beziehungsweise Hebekran, der geht 103 Meter. Das wäre ja nochmal das Vierfache oder das Dreifache von dem, wo wir gerade waren.
Ja, und dann stell dir mal vor, du bist da denn irgendwo und dann sagt dir unten einer, du, kaputt, musst runterklettern.
Ja, danke dafür. Es gibt ja einen Test auch, ne, bei der Feuerwehr zum Beispiel, dass du dann, ich glaube, in NRW auf jeden Fall hoch runter, ne, die 24 bis 30 Meter. Wow.
Krass. Das ist aus 100 Metern, das stelle ich mir nicht geil vor.
Ich glaube, das ist aber auch kein Drehleiter mehr. Ich glaube, das ist dann eher so ein Kran, so ein Hubkran. Ja, ne? Ja, aber das ist schon fett. Nee, ansonsten hatten wir hatten noch eine schöne Eröffnungsfeier, haben alle miteinander gequatscht. Ich war auch viel mit den Manuel Holder zum Beispiel, auch vom KVB aus Bayern. Wir haben uns sehr auch über Bayern unterhalten und es ist spannend, dass man uns da doch gar nicht so, wie man es teilweise hier auch in E-Mails vermittelt, immer nur als Störenfriede in Bayern sieht, sondern tatsächlich auch viel Zustimmung bekommt, auch aus teils offiziellen Kreisen, also das freut mich auf jeden Fall, dass es so sieht. Aber man muss ja auch einfach mal sagen, und das hat er auch mit gemeint, Bayern, die machen ja auch schon einiges richtig. Ne? Großartige Vernetzung quasi innerhalb eines Bundeslandes in vielerlei Hinsicht. Ja, der teilweise Bayern-RTW, der, wie ich ja schon hörte, von einem Privatunternehmen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so ausgestattet wird. Aber hey, egal, trotzdem in Bayern soll ganz angenehm sein.
Entschuldigung.
Und da müssen wir mal gucken, ne, wie das so weiter in Bayern ist. Wir werden das weiterhin schön beobachten, ihr Lieben. Aber es hat mich sehr gefreut und wir haben dann noch eine kleine Software als Testversion zugespielt bekommen, die ein Medizinprodukt ist, womit man in Bayern arbeitet. Darüber rede ich aber später mal mehr. Oder wir beide. Wir testen
Ich musste einfach gerade so lachen. Ich habe ein bisschen gebraucht, den Hin zu verstehen. Der Kram, darüber werden wir irgendwann mal noch berichten. Jetzt lassen wir das erstmal alles starten. Genau. So, ansonsten, also ich hoffe einfach, du hattest Spaß in Dortmund und dass sich das gelohnt hat. Es ist ja auch immer eine Fahrerei. Ich wäre super gerne mitgekommen. Jedoch, und man muss es ja auch klipp und klar sagen, mein Chef hatte andere Pläne mit mir.
Dein Chef hatte andere Pläne, ja? Was war das?
Ja, ich musste arbeiten.
Ja, richtig.
Und das ist auch okay. Also, ja, das, ich finde, das vergessen immer viele, leider, dass wir das hier alles nebenbei machen, was wir machen.
Ja, stimmt.
Und wir einfach immer noch einen Hauptjob haben, der Chef wirklich toll mitspielt und wir oft freikriegen, wenn wir das uns wünschen und so weiter und so fort, aber es geht nicht immer. Und gerade auch du in deiner Funktion als Leitung, ich in meiner Funktion als Ausbilder oder Praxisanleiter, dann wird man halt auch mal an diesen Tagen gebraucht. Und das ist völlig fein. So, deswegen bin ich auch nicht ultra traurig, nicht in Dortmund dabei gewesen sein zu können. Bisschen schade.
Aber einige andere, die haben nämlich gefragt, wo ist denn Mike zum Beispiel? Wo ist das Notfalltaxi und so?
Aber
also das wird gefragt.
Was feststeht, ist Dresden definitiv mit der Florian-Messe und nächstes Jahr für mich auch ein absolutes Highlight, die Interschutz.
Ja, da werden wir auf jeden Fall mit
rumtun. Hannover, glaube ich.
Ob wir eingeladen sind oder nicht, wir dringen da einfach ein in diese Messe.
Hannover, glaube ich.
Ja, Hannover müsste das wieder sein.
Ist eine geile Messe.
Auf jeden Fall. Also ich habe es ja vor vier Jahren, glaube ich, gemacht. Und das war schon wirklich cool, also schön aufgemacht. Deswegen freuen wir uns da auch. Da werden wir definitiv nochmal dann bewerben und reden darüber. Ja, da kommt einiges dazu.
Ansonsten muss man sagen, wir haben ja auch wieder gearbeitet. Wir haben auch viele Einsätze gesammelt. Bekommt ihr in Einsatzstories natürlich in unseren Folgen. Was aber auffällig ist, wir hatten ja jetzt so die ersten, sage ich mal, etwas wärmeren Tage. So mit 40 Grad, kam mal vor. Und es ist wirklich schwerst beeindruckend, dass auch die Anzahl der Einsätze zunimmt. Na klar, jetzt auch ein bisschen mit dem Zustrom von Tourismus und so weiter und so fort. Aber mehr als die Hälfte der Einsätze wirklich darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen zu wenig trinken. Zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Davon ausgehen, dass was man sonst, ich sag jetzt mal ganz einfach so, was man im Winter trinkt, dass das im Sommer auch reicht. Boah, nee. Und ungefähr ab dem dritten Vortrag am Tag, sprich schon im dritten Einsatz, den Leuten zu erklären, dass Trinken sinnvoll ist, kann ich denn auch irgendwann nicht mehr.
Ist wirklich.
Ich muss das eigentlich so ein Audiogerät zum Abspielen, so hören Sie sich folgenden Vortrag an.
Richtig, es folgen die allgemeinen Anweisungen zur Hydratation Ihres Körpers. Vielen Dank. Ja, falls Sie noch Geld übrig haben, holen Sie sich Holi. Nein,
das ist krass. Nicht. Ne? Das geht jetzt nicht, also es geht jetzt einfach nicht darum, dass wir zu einer Dehydratation gerufen werden, sondern es geht um die Folgen. Stürze, Kreislaufprobleme, ne? Und auch richtig wirklich mit durch Elektrolytverlust und so weiter bis hin zu echt massiven Problemen, die wir präklinisch gar nicht mehr so gut beheben können.
Richtig, ne? Also wenn die Hypovolemie wirklich kickt, dann geht das richtig ab. Und ich war ja gestern, also wir nehmen ja jetzt am 5. Juli gerade auf, bei Roland Kaiser und habe da ja mal ehrenamtlich abgesichert. Es war schön, ich konnte wirklich das ganze Konzert konnte ich tatsächlich, das leck mich so ab.
Was?
Dinge nicht mehr lassen, genau. Joanna, Flexüle, geboren, um Medis zu geben, verbotene Träume erleben.
Dann hat man das wieder zu Namen vergessen.
Ja, genau, richtig. Fand ich auf jeden Fall gut.
Sehr sensationell.
Und ganz zum Schluss hatten wir eine ganz süße Dame, die leider ein bisschen zu viel getrunken hat und meinte, unseren Lifepack auch mal ganz kurz voll zu ulfen. Ja, und die hatte tatsächlich auch durch genau das alles eben auch zu Hypovolemie, hatte einen Sonnenstich wahrscheinlich auch noch, wer weiß, aber das tat mir so ein bisschen leid für sie, aber da war auch den ganzen Tag nichts getrunken und dann Alkohol obendrauf, ne? Das ist ja sowieso die schlimmste Kombi ever, ne? Und naja, aber sie konnte wenigstens das ganze Konzert noch miterleben, trotzdem, ja, also gute Besserung an die gute Dame und danke, dass wir das Ganze noch sauber machen können,
man kann ja bei Roland auch sagen, was man will, aber
Das läuft,
der ist einfach charismatisch, der Typ. Der singt live, macht ganz viele Fehler, aber das passiert. Ich finde das schön. Ne? Und man kann aber auch ganz viel mitsingen. Also, ja, setz mich da
ein. Es ist für mich vor allen Dingen, ich wäre heute eigentlich auf dem Ed Sheeran-Konzert in Hamburg. Ne? Aber ich habe vorher, ich habe es nicht beachtet. Und irgendwie, ich lege heute auf dem Dorfbums auf als DJ.
Wusstest du eigentlich, dass Ed Sheeran mal so eine kurze Nebenrolle in Game of Thrones hatte?
Na, ich weiß.
Fand ich total witzig.
Schon, aber auf jeden Fall ärgert mich sehr, weil es waren zwei Karten frei, die haben Freunde uns gegeben und jetzt fährt mein Partner mit jemand anderem hin. Danke dafür, viel Spaß in Hamburg. Und
ja, ich glaube, Ed Sheeran ist aber auch, da zahlt man viel für eine Karte bestimmt. Ja, also ich bin in diesem Business nicht so häufig
115
unterwegs.
115 bis 150 Euro, ja, und jetzt in den Abgabetickets manchmal bis zu 200. Ja, also ja, kommt auch mal auf an, wo man steht.
Wir reiten aber von links nach rechts hier heute. Ne?
Genau. So. Gehen wir mal auf unsere Fragen ein. Ich zeige Mike schon immer so ein paar meinen Finger und sage immer so, wir müssen mal weitermachen. Wir haben zum Beispiel eine ganz liebe Nina, heißt sie, und die Nina Lose, und die hat gesagt, dass sie gerade mit ihrer Mom im Urlaub ist oder im Urlaub war, und zwar an der Nordseeinsel Jüst, heißt die, glaube ich, Jüst? Mhm. Jüst heißt das, genau. Habe gestern endlich geschafft, gegen Nachmittag die Podcast-Folge 258 zu hören. Meine Mutter hat dann gegen Abend gefragt, was ich denn da hören würde. Ich habe ihr dann erzählt, dass ich die neuen Folge vom Podcast Retterview höre. Tja, am Brottisch haben wir dann die Folge zusammengehört. Sie ist sehr beeindruckt von euch, wie kompetent ihr das macht, und hat sich bei einigen Kommentaren weggeschmissen, und jetzt kommt's, ja, sie ist Hausärztin. Ah. Da dachte ich so, Gott sei Dank, dass sie so gelacht hat. Ab und zu, liebe Mutti, lästern wir auch mal über Hausärzte, nur mal so, ja. Nein, aber wir haben Wiebke zum Beispiel als Hausärztin ja schon, Vibodoc dabei gehabt. Sie sagt auf jeden Fall, macht weiter so. Danke, nehmen wir gerne an.
Dankeschön.
Ja, und da sind wir voll dabei, das auch gerne mitzumachen. Und Mike, dann gab es ja so eine Frage, die hat uns ja so ein bisschen aufgewühlt. Und zwar, jetzt muss ich sie gerade mal raussuchen, die ist auch ein bisschen länger geworden. Die fand ich mal ganz spannend, weil wir gerade ja auch im Pride Month sind. Und dementsprechend hau mal raus, was wurde denn da von dem lieben Liam geschrieben?
Genau, der hat einen relativ einfach gefragt, wie geht man im Rettungsdienst professionell und respektvoll mit Patienten um, die trans sind? Vor allem in stressigen Einsätzen, bei denen es schnell gehen muss. Und in dem Zusammenhang auch, wie ist die allgemeine Akzeptanz im Rettungsdienst, wenn man selbst trans ist und als Sanitäter arbeitet? Gibt es da Erfahrungen oder Tipps? Witzigerweise haben wir irgendwie einen Tag oder am gleichen Tag sogar noch so eine ähnliche Mail mit der ganzen transbinär LGBTQ plus Minus Patientinnen erhalten, die im Endeffekt irgendwie auf das Gleiche hinausläuft. Und ihr merkt schon, ich muss immer stocken, weil das wird ja auch immer mehr.
Ja. Du meinst die Buchstaben?
Die Buchstaben.
Ja, also LGBTQ plus ist schon die richtige, genau, die richtige Ausdrucksweise, die kann man auch so weiter behalten. Und der Melvin, der hat uns gleichzeitig auch geschrieben, ich gehe mal jetzt auf einen Absatz ein, die Tatsache, dass trans- und nicht-binäre Personen nicht nur existieren, sondern wie viele LGBTQ-Plus-Personen oftmals nicht adäquat und fair in der Medizin behandelt werden, das fängt schon beim Missachten der PatientInnen-Pronomen an oder bevorzugten Pronomen, egal ob aus uns Ungewissheit oder intolerante Einstellung, scheint leider nicht vielen in der Medizin im generell geläufig zu sein. Was glaubt ihr, könnte man tun, um nicht nur unter nachdrücklichen Fachkräften die Awareness zu schaffen, nachrückenden, nicht nachdrücklichen, sondern auch den etablierten Profis das Thema nahezubringen. Finde ich ganz spannend, dass du das gefragt hast, weil es einfach wirklich interessant ist, weil ich es ja auch immer mitbekomme. Und ich will mal kurz Mike fragen, hast du mit Transpersonen oder Non-Binary-Personen schon mal Kontakt gehabt? Irgendwie, also auch als Patient meine
ich
jetzt?
Ja, habe ich. Oftmals ist es aber erst viel später herausgekommen. Als man dann so in der Notaufnahme war und einfach gewartet hat, bis man übergeben kann, dann kommt man erstmal dazu. Und dann sagt der Patient, die Patientin, wie auch immer denn, so eigentlich, was weiß ich, so und so und ich würde gerne so angesprochen werden, natürlich von mir aus gar kein Thema. Und das ist das auch, weshalb mich diese Frage so zum Stutzen bringt, weil es für mich in der Akutsituation absolut keine Rolle spielt. Mhm. Also ich bin da auch relativ straight. Wenn es wirklich ein absoluter Notfall ist, fange ich jetzt nicht an, großartig drüber nachzudenken, sondern ich bin eh im Team unterwegs mit meiner Kommunikation und frage dem Patienten, die Patientin straight eben mein Schema ab, um zu gucken links und rechts und alles andere, wenn sie die Situation entspannt hat, können wir gerne hinterher klären. Ja. Aber das ist so meine Priority in der Hinsicht.
Mhm. Ja, das ist.
Deswegen hat mich das so ein bisschen so, boah, wie soll ich das jetzt lösen?
Also jetzt haben wir ja nicht nur diese krassesten akuten Notfälle, wo ich absolut voll mit dir mitgehe, da ist mir das Pronomen ist aber auch fast egal. Ne? Ja. Aber das hat nichts mit Intoleranz zu tun, das hat einfach was mit der Situation zu tun. Genau. Ne? Aber trotzdem jetzt mal in der Medizin, überall, egal wo, ist es diese Vielfalt in der Medizin, da müssen wir ehrlich sein, es bekommt trotz der Sichtbarkeit von vielen trans- und nicht-binären Personen immer noch zu wenig Beachtung und das führt halt dazu, dass viele Betroffene im medizinischen Alltag nicht fair oder würdevoll behandelt werden, weil es zum Beispiel Unsicherheit gibt oder auch Unwissen. Das ist einfach so, ne? Das meinen hoffentlich nicht viele böse, ja, weil das Thema war auch nie in der Ausbildung. Was könnte man also tun? Also erstens könnte man das Thema in die Ausbildung bringen. Das muss jetzt auch kein Riesentag sein, ne? Aber es muss angesprochen werden. Da muss man drüber reden oder man holt sich jemanden sogar. Es gibt so viele Vereine, die das gut aufarbeiten, die das auch ordentlich machen, dass man auch wirklich mit Interesse darüber sprechen kann. Mit wichtigen Fällen, klaren Handlungsempfehlungen, damit man halt auch einfach weiß, wie man respektvoll und professionell damit umgeht. Total. Es geht gar nicht jetzt um, dass wir wirklich deep in das Ganze gehen, welche Pronomen und ähnliches gibt es. Wirklich, da gibt es nicht nur they, them und so weiter und he, she, it, sondern da gibt es wirklich noch viel, viel mehr. Aber mir geht es jetzt einfach nur darum, dass die Leute halt dann damit respektvoll umgehen, dass es das vor allen Dingen gibt. Ne? Auch erfahrene Kollegen sollten da eine Fortbildung durchaus bekommen oder das in einer Fortbildung durchaus praxisnah mal mit reinbekommen. Wie gehe ich damit um, wenn sowas auftaucht? Wenn jemand sagt, er ist trans, non-binär, was auch immer. Da gibt es ja noch einige andere Sachen.
Es ist aber auch
andere Identifikationen. Genau.
Es ist aber auch so, dass ich noch keinen Menschen erlebt habe, also keinen Patienten, der transbinär, wie auch immer ist, der im Vorfeld gleich gesagt hat, ich will aber so und so angesprochen werden.
Das hattest du noch nicht?
Noch nie einer gesagt. Weil er einfach sagt, okay, lass uns erstmal beruflich sein. Und was ich meinte, so an der Notaufnahme, wenn man sich dann doch mal entspannter unterhält, weil die Situation smooth ist, dann kommt man vielleicht mal dazu und dann ist es auch fein. Aber ich habe jetzt noch keinen Patienten erlebt, dessen erste Aussage war, hier so und nicht anders.
Ich hatte schon mal eine Fortbildung, da hatte jemand gesagt, frag bitte den Patienten immer nach dem Pronomen.
Nein,
das tut mir leid. Wirklich eine ganz, das finde ich auch, es ist eine schwierige Sache, weil nicht weil es Konflikte auslöst, ach, du hast die Quietscheente gefunden, sondern weil viele auch als Patienten das noch nicht umkennen oder damit nicht umgehen können. Aber ich hatte schon Patienten, wo ich gemerkt habe, okay, das könnte eine Transperson sein, beziehungsweise man sieht es auf dem Ausweis, ne? Wenn die Person zum Beispiel eine Transfrau ist und da steht noch ein männlicher Name, dann frage ich da schon mal aktiv, wie möchtest du denn angesprochen werden? Ja, mit welches Pronomen hast du, wie identifizierst du dich? Da sind die erstaunt. So, oh cool, danke, dass du fragst. Ne? Da kann man es durchaus machen. Und auch zum Beispiel, dass, wenn Führungskräfte in Kliniken, im Rettungsdienst auch genauso damit umgehen, auch einschreiten, wenn sowas immer, sagen wir mal, ja, sehr, sehr belustigt besprochen wird, ja, und so weiter, und das unrespektvoll behandeln, dieses Thema, ne, unter Kollegen. Also nicht nur das aktive Machen ist schlecht, sondern auch dieses Wegschauen und da nicht sagen, hey Leute, jetzt ist aber ein Schlussstrich, jetzt reicht's langsam, ne? Also hey, das sind auch Menschen. Ne? Es braucht einfach Räume für so einen Austausch, es braucht offene Runden für sowas, vielleicht auch mal ein Online-Format, dass wir darüber reden. Das tun wir ja auch als Retterview, das tue ich auch vor allen Dingen als, ich nenne es immer Homo-Retter. Mir gefällt auch nicht alles, was da immer gefordert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir wirklich für jede Identifikation jetzt Toiletten aufmachen, haben wir schon mal ein ganzes Gebäude für Menschen und ihre Identifikation. Das muss jetzt auch nicht sein, aber ich finde es schon mal gut, dass in vielen öffentlichen Gebäuden, auch in Rostock übrigens, ne, mittlerweile da auch Unisex-Toiletten oder ähnliches aufgemacht werden, die dafür eben gerade gedacht sind.
Ich will jetzt einfach nochmal kurz wieder das Fachliche aufgreifen.
Ja.
Ich finde das durchaus sinnvoll und wichtig, wenn mir zum Beispiel eine Transperson mitteilt, nehmen wir jetzt mal an, in meinen Augen steht eine Frau oder liegt eine Frau vor mir, die mir dann aber sagt, hey, ich war mal oder nicht, ich war mal ein Mann, bla bla bla. Dann finde ich es durchaus sinnvoll und absolut relevant, dass wir kurz darüber reden, wie weit ist der auch der operative Fortschritt, Angleichungsprozess, danke. Umgekehrt natürlich genauso. Also ich finde es schon spannend zu wissen, wenn ich einen so für mich erstmal ersichtlichen Mann vor mir sitzen oder liegen habe, zum Beispiel Bauchschmerz, der Klassiker, ne? Ist das schon relevant, welche Organe da drin sind, die beim Mann, beim biologischen Mann sonst eben nicht drin wären.
Genau, ist hormonell schon was gemacht worden zum Beispiel? Gibt es überhaupt zum Beispiel noch die Menstruation und so weiter? Kann ja dann durch hormonelle abgestellt werden.
Das ist absolut sinnvoll und das bitte gleich sagen, das ist absolut wichtig. Ne? Ja. Aber das meine ich, wie gesagt, ich bin da in jeder Hinsicht absolut tolerant und akzeptiere das und vor allem unterstütze ich das auch sehr doll, gerade ne, auch mit Sammy zusammen.
Ja.
Aber in einer wirklich akuten Notfallsituation bin ich ganz ehrlich, nehme ich zwar Rücksicht, aber da ist mir es im ersten Moment ein bisschen egal, da kläre ich jetzt noch nicht irgendwelche Anreden, sondern guck erstmal aufs Allgemeine.
Also ich habe mich als Retter mal gefragt, bin ich als homosexueller Retter ignorant, wenn ich zum Beispiel they, them nicht benutze? Das nutzen ja einige dann, die non-binary sind und so weiter. Also nicht er, sie, sondern they, them und so weiter. Ne? Weil es mir im Sprachgebrauch einfach total fremd ist. Ich bin es ungewohnt, ich rede nicht oft mit Personen, die so angesprochen werden. Und ich sage da auch ganz klar, ich finde es nicht, dass ich ignorant bin. Ignorant wäre ich nur, wenn es mir komplett egal wäre. Das ist es ja nicht. Ne? Aber ich kenne das halt nicht gut. Ich will niemanden verletzen, bin aber bereit, halt dazu zu lernen trotzdem. Da bin ich dann schon vorsichtig. Aber wenn es in eine Akutsituation kommt, dann ist es mir halt egal. Dann spreche ich die Person einfach mit Namen an. Dann sage ich auch den Vornamen. Jetzt retten wir Lisa, jetzt retten wir Jochen, wie auch immer. Oder halt.
Ich glaube übrigens, das ist eines der größten Probleme in dieser ganzen Geschichte. Es geht nicht darum, dass man das Denken, das Fühlen und so weiter dieser Menschen nicht toll findet. Ganz im Gegenteil. Es geht einfach darum, dass immer ganz viele neue Worte oder Sprachgebrauch, Pronomen und so weiter, die einfach in der Sicht nicht sinnvoll sind. Ich glaube, das ist ein viel größeres Problem. Und das machen die Menschen auch nicht mit Absicht.
Genau, aber wir müssen, und das finde ich cool, dass du das vorhin gesagt hast, ne, mit der Angleichung, mit dem ganzen Prozess und so weiter, das müssen wir noch viel mehr vertiefen in der Medizin. Es gibt ist ja auch in der Gendermedizin alleine schon die Medizin über die Frau an sich.
Ja, ja, klar.
Herzinfarkt und wo wir alle wissen, dass es da Unterschiede gibt. Die Medizin ist halt nur so gut, wenn sie alle Menschen sieht, respektiert und eben angemessen auch versorgt. Und es beginnt schon mit dem Zuhören. Ja, und nicht mit der Perfektion. Das ist, muss man einfach beachten dabei. Ich finde das immer gar nicht so schlecht, wenn man das mal so sieht. Aber das ist unsere Antwort, unsere sehr ausführliche Antwort, muss man sagen, zu dem. Und jetzt sollten wir mal so langsam zu unserem Hauptthema kommen, Mike. Und ihr habt uns schon echt gefragt, wie sieht's denn jetzt aus? Was kommt nach den Cocktails bei Holy? Und ganz ehrlich, wir müssen selbst sagen, wir wissen es nicht, aber was immer noch drin ist, und ich kann es immer wieder empfehlen, ist dieser geile Thermoshaker. Die gibt es in kleiner und größer. Wir haben ja immer die großen hier dabei für eine gute Hydratation. Und haut euch da bitte morgens immer was rein, macht euch da auch Eiswürfel mit rein. Die Dinger bleiben wirklich so lange, lange, lange kalt. Und du hast immer so ein richtig frisches Holy dabei. Und wie immer, ihr kennt es mittlerweile, wir gehen euch bestimmt schon auf den Sack damit, aber 10% mit dem Code RETTERVIEW tut ihr euch was Gutes und uns was Gutes und könnt ihr zuschlagen. Ja? Und wir sind gespannt, demnächst sind wir ja auch mal bei Holy in Berlin. Da werden bestimmt neue Geschmäcker auch kommen wieder. Ich wette mit dir,
dass das auch
ganz, ganz spannendes, ja.
In diesem Sinne, bis gleich nach der Pause. Ich sag dir, bestes Mitbringsel von dir ist das hier.
Die Sanitäter-Quietsche-Ente.
Ja,
in jeder Badewanne immer sehr beliebt. Ich weiß gar nicht, von wem die ist. Ich glaube, die ist von der...
Von Gerken.
Von Gerken. Das war die Drehleiter. Die
Einsatzfahrzeugvermietung da. Genau.
Herrlich. Immer wieder lustig, ja. Um mal reinzukommen, Mike, wir fangen mal mit so einem Fallbeispiel an, finde ich.
Genau, einfach passend. Sommer 34 Grad. Ich kenne das noch so aus meiner Kindheit. Straßenfest. Da wurde so eine ganze Straße gesperrt. Aber ja, egal. So, junger Mann kollabiert plötzlich. Ist blass, schweißnass, Tachykard um die 140, 145. Druck irgendwie nur noch 85 zu 50. Oh, und ja, er hat massive Krämpfe in den Beinen.
Okay.
Und es wirkt irgendwie benommen.
Klingt nach so einem klassischen Beispiel für Hypovolemenschock. Erstmal, könnte man denken. Ne? Durch so Volumen, Elektrolytverlust, perfekter Einstieg eigentlich in unser Thema. Also Schock ist übrigens nicht gleich Schock. Ich rate das jetzt hier auch gerade nur, aber man könnte eben davon ausgehen, es ist ein warmer Sommertag. Und vor allen Dingen, wenn man schon diese Werte sieht, da weißt du schon so, das ist auf jeden Fall ein gutes Schockzeichen in dem, ne? Wenn die Systole quasi unter dem unter der Herzfrequenz liegt. Ja? Früher hat man auch den Schockindex berechnet. Soll man heute ja nicht mehr alles für bare Münze nehmen, aber es ist halt schon, und alles, was über 1,0 ist, ne? Also ich glaube, Puls durch Systole war es immer damals früher. Ist dann schon so eine Schockform 1, was über 1,5 ist, dann ein schwerer Schock.
Ja,
das war so früher mal, hat man mal früher irgendwo in die Medizinbücher reingehauen, da soll man, genauso wie QSOFA mittlerweile auch schon modifiziert wurde, nicht mehr ganz so drauf achten und das für bare Sachen nehmen, ne, mit den Vorerkrankungen und so weiter.
Um den Schock soll es heute, genau, insgesamt gehen. Es soll jetzt nicht um diesen Schock gehen, was ich vorhin auch mal kurz sagte in den Nachrichten, die stehen unter Schock, dass es auf rein psychischer Ebene, ja, ein Schockmoment ohne Frage hat, aber erst mal mit dieser reinen Definition des Schocks und natürlich mit den Schockarten, die wir so kennen, nichts weiter zu tun. Aber wir wollen heute natürlich auf die medizinische Geschichte eingehen.
Ja, genau. Und wir unterscheiden, um da mal gleich drauf zu gehen, in so vier Hauptarten oder Hauptformen des Schocks, ja, die wir auf jeden Fall im Detail auch noch durchgehen. Interessant ist, und das ging Mike genauso, als ich ihm das heute mal so ganz erzählt hatte, dass es neben diesen, ihr kennt das alle so, anaphylaktischer Schock, neurogener Schock, Art und so weiter, dass es da diese Hauptform gibt. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch erst in meinem Notfallsanitäter kennengelernt, weil ich früher auch eigentlich nur dachte, es gibt so diese sieben Arten, glaube ich, ne? Und jetzt mittlerweile so eine Überform. Und da einfach mal kurz schon drauf einzugehen, da gibt es nämlich erstens so den Hypovolemenschock, ne? Wo so Volumenmangel gibt, dann den kardiogenen Schock, ne, so wenn das Pumpversagen des Herzens betroffen ist, wenn es da irgendwie Versorgungsproblematiken am Herzen gibt, dann den obstruktiven Schock, das ist so, wenn da irgendwas behindert wird, so zum Beispiel dann Spannungspneumothorax, eine Lungenembolie, und eben den distributiven Schock, ja, wo zum Beispiel die Gefäße sich erweitern, eine Vasodilatation stattfindet.
Da hatte ich erstmal keine Idee zu. Ja. Das kannte ich einfach nicht.
Ja.
Genau, ich kannte jetzt quasi so die Unterarten des distributiven Schocks, also septisch, anaphylaktisch, neurogener Schock.
Ja.
Das sind auch die ich immer lernen musste. Ne? Ich musste die Arten, so musste ich die Schockformen oder Arten auseinanderhalten. Dass man das jetzt irgendwann zusammengefasst hat in den distributiven, das ist mir irgendwie komplett entgangen.
Richtig. Aber kommen wir doch erstmal zu der Hauptdefinition, die immer irgendwo abgefragt wird. In der Notsan-Ausbildung, in der Retsan-Ausbildung übrigens auch gerne mal. Ja, in der Retsan-Ausbildung habe ich noch, der Schock ist das Missverhältnis zwischen benötigter und vorhandener Blutmenge und dem daraus resultierenden Sauerstoffmangel. Das war früher so der Satz, der wurde uns so eingebläut im Retsan. Und dann wurde das Ganze nochmal anders definiert im Notsan.
Ich hatte es kürzer damals.
Also genau.
Bei mir war einfach so, ein Schock ist quasi ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffbedarf. Punkt.
Danke, ne? Also der Notsan ist wie am Gürtel, ja? Je höher du kommst im Rettungsdienst und so weiter von deiner Ausbildung, desto weniger wird es am Gürtel.
Ja.
So ist es manchmal auch in den Definitionen, aber eigentlich ist der Schock definiert durch ein akutes Kreislaufversagen, ne? Dann eine unzureichende, hast du schon gesagt, Sauerstoffversorgung des Gewebes, und das unbehandelt führt eben zu Multiorganversagen, und wenn das eingeleitet ist, kann das unweigerlich sehr schnell zum Tod führen. Ne? Das ist eigentlich so die Hauptdefinition einer jeden Schockart, die man so hat, wenn man sie unbehandelt lässt.
Richtig. Und genau, Definition gibt es ja mal einige, aber das sind so wirklich das, was man wissen sollte. Pathophysiologisch, so ein bisschen vertieft, ne, gibt es so ein bisschen die Schockstadien, auf die wir jetzt ganz allgemein kurz mal eingehen. Das ist, beginnen wir so beim kompensierten Schock. Ne, also beim kompensierten Schock wird unser Sympathikus aktiviert. Der Sympathikus ist immer so für Arbeit im Körper zuständig. Also wenn der loslegt, dann stellt er den Körper auf Arbeit ein.
Genau, Leistungsorgane werden aktiviert.
Genau, ergo Herzfrequenz nach oben. Die Gefäße werden ein bisschen schmaler gestellt. Ne? Das sind eigentlich mit dem Sinn dahinter mehr Auswurf, schnellerer Auswurf bei kontinuierlich konstantem, etwas manchmal auch erhöhtem Druck.
Genau.
Das Ganze geht dann so ein bisschen weiter in die RAAS, also Renin-Angiotensin-Aldosteron-System-Aktivierung, was zum einen natürlich für unseren Blutdruck, für die Blutdruckregulation zuständig ist, aber auch für die Wasser- und Natriumretention. Und dann kommt es so ein bisschen zur Umverteilung von Blut und zu vitalen, von Blut zu vitalen Organen, Herz und Gehirn. Das heißt also, das Blut wird durch diesen Steuerungsprozess alles so ein bisschen umgeleitet.
Ja, Lunge gehört auch noch mit dazu. Es gehört nämlich auch zu den lebenswichtigen Organen eben, genau, weil das ja auch die Leistungsorgane sind, die eben dafür sorgen, die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten und vor allen Dingen eben den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Man redet dann auch von einer beginnenden Zentralisierung. Mhm. Ne? Das heißt, der Körper, der schneidet jetzt nicht einfach die Gefäße ab, sondern er verengt sie eben dort peripher, ja, Arme, Beine und so weiter, wo man eben jetzt gerade das Blut vielleicht nicht gerade so benötigt.
Genau.
Ne? Und da kommen wir jetzt schon zum zweiten, denn diese Kompensationsmechanismen, die wir im ersten Stadium haben, ne, wo man die Blutreserven überall rausholt, diese Volumenreserven, die erschöpfen irgendwann. Und das ist ein großes Problem. Dann kommt es nämlich dazu, dass plötzlich Gewebe hypoxiert, also kaum noch Sauerstoff bekommt, wird sauer. Es gibt die anaerobe Glykolyse und der Laktat steigt dann auf jeden Fall enorm an. Das sieht man nachher dann in der BGA zum Beispiel, die man macht. Ja, diese Azidose, die dann eben vorher, die verschlechtert dann eben auch die Kontraktilität, den Gefäßtonus und das kann dazu führen schon, dass nachher dann bei der Behandlung des Schocks eben Komplikationen auftreten können, ne? Also auch Gewebe absterben kann im schlimmsten Fall.
Genau, und irgendwann weiter unbehandelt kann das eben zu der schärfsten Schockform führen, zum irreversiblen Schock. Also wirklich zur Schädigung der Mikrozirkulation, das heißt also wirklich auch, dass die lebenswichtigen Organe und auch diese einzelnen Bereiche, gerade am Herzen mit den Koronaren und so weiter, nicht mehr ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Es gibt eine Endotheldysfunktion, dadurch ein erhöhtes Kapillarleck, was einfach heißt, dass viel mehr Ödeme quasi, ne, durch diese Umverteilung der Flüssigkeit, also es viel mehr Ödembildung gibt. Es gibt eine Entgleisung der Gerinnung, was bis hin zu einer DIC führen kann. Also quasi eine Koagulopathie, oh geiles Wort.
Ja, geil.
Hinzufügen, dass einfach, dass die Gerinnung nicht mehr funktioniert. Und schlussendlich kommt es irgendwann zu einem progressiven, ausgiebigen Multiorganversagen und Resultat aus diesem wäre dann unbehandelt, ja, der Tod.
Diese Endotheldysfunktion, das ist übrigens so, wenn in der inneren Zellschicht zum Beispiel bei Blutgefäßen oder ähnliches, aber auch unsere Blutkörperchen, eine Problematik herrscht, also da quasi die normale Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Ne? Die Gefäße werden weit, die Blutgerinnung kann problematisch werden. Es kommt zu Entzündungsreaktionen, was wieder dann zu weiterem Volumenmangel führt. Ja, die Gefäßwand führt, also die wird dicker einfach auch, ne? Die Barrierefunktion, die wird gestört. Also das ist wirklich ganz krass. Deswegen, also irreversibler Schock, deswegen heißt der auch so. Ja, da kann man diesen Schaden einfach nicht mehr großartig abwenden. Ja, also deswegen lasst es nicht dazu kommen. Deswegen plädieren wir ja auch immer im Rettungsdienst, Leute, sobald es in Schockstadium 2 geht, muss man schnell reagieren. Da muss man das erkennen und da muss man das auch machen. Und ich habe schon Kollegen, wenn ich mit NEF komme, gesehen, die sitzen neben dem Patienten und haben gar nichts gemacht. Die sehen den Patienten da schnaufen, die sehen, dass der in einem Schock ist, die Werte sind katastrophal und dann sitzt er daneben und weiß einfach nicht weiter und sagt, er holt die Trage und du siehst da, du bist Notfallsanitäter, Junge, wenn du da Probleme hast, da müssen wir nochmal in eine Fortbildung gehen oder bist du überfordert, ne? Also bitte sowas nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Schock ist ein lebensgefährlicher Zustand und das sagen wir nicht nur in der ersten Hilfe, sondern gerade im Rettungsdienst und wenn es in das zweite Stadium geht, puh, ne? Das erste Stadium, das kann relativ gut, je nach Blutverlust oder Volumenmangel, relativ gut kompensiert werden vom Körper. Ja, der macht da schon einiges. Aber, und das sagen auch einige, das ist ein Irrtum, der Schock ist keine Schutzfunktion. Ne?
Was jetzt so im Sommer sowieso ist, aber auch eben bei Unfällen, Sturz und so weiter, vorrangig natürlich immer ein Problem sein könnte, der hypovolämische Schock. Nehmen wir einfach mal so ein Fallbeispiel, Verkehrsunfall, Beckentrauma, massive Blutung. Wir alle wissen, ins Becken passen 5 bis 6 Liter Blut. Das ist ungefähr das, was wir auch in unserem Kreislauf haben. Also kann das schnell kompliziert werden. Die Patho dahinter ist einfach der Volumenverlust. Das heißt, der Preload sinkt quasi, sprich das Herz kann einfach nicht mehr das auswerfen, nennt sich am Ende Zeitvolumen, was es eigentlich auswerfen sollte. Und ergo wird der Körper bestimmte Bereiche irgendwann gar nichts mehr ausreichend mit
Blut schmeißt eine Pumpe ins Wasser, also eine Pfütze, und dann ist kaum Wasser da.
Richtig, ne?
Also genau. Das Herz, unsere Pumpe und die Vorlast, die ja beschreibt einfach, dass wir Volumen ja vor dem Herzen brauchen, um es zu pumpen, ist nicht mehr da. weil genau. wir irgendwo was verlieren.
Richtig. Ja. Ne? Und die Symptome sind da eigentlich relativ einfach zu erkennen. Ne? Sie sind einfach kalte, blasse Haut, sind tachykard und sind hypoton. So, und anhand des Unfallherganges ist das ein Anzeichen dafür, ui, der verliert irgendwo wahrscheinlich Blut, was wir gar nicht so sehen können.
Mhm, genau. Das muss übrigens nicht nur nach außen hin sein, das kann auch innere Blutungen zum Beispiel sein.
Das bleiben wir beim Becken,
genau. Aorta-Ruptur oder genau. was auch immer. Ne? Ganz, ganz schlimme Sachen. Deswegen da auch immer mal gucken, was ist davor passiert. Ne? Warum verliert er so viel Blut und so weiter. Mhm. Genau. Wichtig ist, die Blutung muss irgendwie gestillt werden. Sei es, dass wir ne, bei gerade Traumata, Beckenschlinge, Tourniquet, was auch immer anlegen, Druckverband vielleicht vorher noch, bevor man Tourniquet anlegt, das eben macht, dass man Volumen reingibt, ja? Dass man kristalloide, gegebenenfalls auch balancierte Lösungen reingibt. Auch das Thema Häs, so böse es wieder gesehen wird, ist beim schweren Trauma durchaus mal mit zu erwägen, sofern es überhaupt noch auf irgendwelchen Rettungsmitteln vorgehalten wird.
Die kolloidale Lösung, ne? Genau. Die reine Volumenlösung, genau.
Ja, aber auch da gibt es ja einige Sachen zu beachten, ne? Dass man da natürlich nicht zu viel und vor allen Dingen bitte immer noch gleichzeitig mit einer Isotonenlösung und so weiter rangeht, weil Häs ist halt, das entzieht wirklich den Zellen nochmal Volumen und sorgt dafür, dass das erstmal für die Kreislaufstabilisierung da ist. Da muss aber auch ganz gegengesteuert werden. Wird, wie gesagt, ganz, ganz argwöhnisch betrachtet im Rettungsdienst, aber dass ihr es mal gehört habt.
Jetzt kommen wir zu dem, das erste Mal, dass das so auftritt und ich liebe dieses Wort, permissive Hypotonie. Das ist wirklich das, was angestrebt wird. Sollten wir wirklich in einem Stadium sein, wo wir jetzt gucken, okay, der hat viel Blut verloren. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir das machen. Permissive Hypotonie heißt eigentlich nichts anderes, als dass du den Blutdruck so auf roundabout 80, höchstens 90 Millimeter HG versuchen zu anzuheben, beziehungsweise auch versuchen zu halten. Es hat einfach einen ganz einfachen Grund. Würden wir jetzt ohne Ende dort Volumen reinkippen, ohne Ende Katecholamine, dass wir den Blutdruck wieder auf 120, 130, 140 machen, würde es einfach das Risiko einer erneut auftretenden Blutung oder einer verstärkten Blutung massivst erhöhen. Mhm. Und das wollen wir einfach nicht, weil dann wieder Blutverlust, Volumenverlust und sowas eintreten würde. Also Ziel ist es wirklich, den Blutdruck so weit zu stabilisieren, dass die Organperfusion erhalten bleibt. Und das schaffen wir mit 80 bis 90 Millimeter HG. Mhm. Ohne dass die Gerinnung auch negativ beeinflusst wird.
Genau.
Und erst nach einer definitiven Blutstillung, und die ja in der Regel nur operativ stattfinden kann, sollte der Blutdruck dann wieder vollständig normalisiert werden.
Ja, jetzt könnte man gleich noch mit Medikamenten um sich hauen, aber hey, Autotransfusion sollte auch kein Fremdwort für euch sein, hoffentlich. Das bedeutet einfach, die Füße hochzulegen zum Beispiel oder die Trage erstmal so ein bisschen.
Übrigens nicht beim Beckentrauma die Füße
einfach. Beim Beckentrauma, nein, um Gottes Willen.
ich bin noch immer noch beim Beckentrauma.
Ich weiß, du bist beim Beckentrauma, aber wir müssen ja auch allgemein von Volumenschock reden.
Ja, absolut, und,
Da vielleicht einfach mal die Beine so ein bisschen erhöht sind oder eben, wie gesagt, die gesamte Trage umzuklappen. Das geht ja eigentlich in den meisten, dass man das so ein bisschen kopftief, Beine hoch, dafür das Volumen aus den Beinen auch wieder raus wird. Ansonsten, ja. Noradrenalin ist aber eher so eine Notarztsache. Das habt ihr nicht als Notfallsanitäter drauf. Aber dann habt ihr es gehört, Noradrenalin titriert geben zum Beispiel. Ja, bei Hypotonie ist Esketamin übrigens auch mal ganz gut bei Schmerzen und sowas alles, weil soll wohl auch dafür sorgen, dass der Blutdruck ein bisschen ansteigt. Ne? Habe ich mal
auch
gehört.
Auch gerade so erlebt, ja. Dass Esketamin den Blutdruck ein bisschen doll nach oben geschossen hat. Ja, deswegen hab ich damals nicht so viel von dieser... Ja, SAA gehalten, in der stand einfach bitte nicht unter 120 Millimeter HG. So, und genau deswegen möchte ich es ja nehmen. Aber andere Geschichte. Ne? Das sind so Medikamente, die man da durchaus geben kann. Und so eine kleine Anekdote auch aus meinem Rettungsdienstleben. Das war wirklich mal bei dem Unfall. Mhm. Es war Frontalzusammenstoß zweier Autos. Und wir hatten einen Schwerstverletzenden, der eingeklemmt war. Beide Beine gebrochen, beide Oberschenkel. Lange an dem gearbeitet. Der Unfallgegner saß da einfach in seinem Auto an der Beifahrertür draußen, fand das alles sehr schlimm natürlich, was passiert ist. Und dem ging es augenscheinlich gut. Und dann kam irgendwann der zweite Rettungswagen, wir haben den Patienten dort übergeben und die sind auch relativ zeitnah mit dem losgefahren. Als wir mit unserem Schwerstverletzten in der Klinik ankamen, lag der Unfallgegner schon auf dem OP-Tisch.
Ja.
Weil er durch Gurt und durch den Impact eine massive Milzruptur hatte.
Ja.
Also Dinge, das hast du vorher nicht gesehen. Natürlich haben wir uns den vorher kurz angeguckt, der absolut stabil wirkte, suffiziente Werte hatte und ein bisschen, also eine Gurtmarke, was man kennt und nichts. Und auf einmal lag der auf dem Tisch, weil er komplett dekompensiert ist, kurz vor der Klinik. Und dann lag er ganz schnell auf dem Tisch. Hat es überlebt, also alles gut, aber nichtsdestotrotz unterschätzt das nicht.
Also bitte, genau, also wenn gerade das sind ja immer die sogenannten hämorrhagischen Schocks. Da geht es ja immer um Blutverlust, also absoluten Blutverlust irgendwo rein. Geht aber auch nicht hämorrhagische Schock. Das sind so die Unterformen jetzt des Hypovolemenschocks. Ne? Also wenn Flüssigkeitsverlust existiert, zwar quasi ohne Blutverlust, also bei Verbrennungen zum Beispiel, bei Dehydratation und ähnlichem. Das sind alles so die Unterformen, die man da beachten muss. Also da immer aufpassen. Und gerade, du sagst es ja, Milzruptur und sowas, ne, die wo die Kapsel sofort reißt und die zweiseitige, ich weiß gar nicht, wie der
richtige.
Zweizeitige, ne? Milzruptur. Also das muss immer beachtet werden. Deswegen würde ich gerade bei so einem Verkehrstraumata, nimmt die mit. Ne?
Auf jeden Fall.
Versucht sie zu überreden, mitzukommen, einfach damit man da nochmal einen Sono draufpackt. Ich fand das ganz süß, mal eine ganz kleine Sache, die mir der Rob Medding mal letztens aus der Messe mitgebracht hat. Der hat ja ein Butterfly-Sonografiegerät, so, ne? Schließt man ans Handy ran, finde ich total cool, kostet scheiße viel Geld, aber hey, hat einer Patientin echt den Arsch gerettet, weil die hatte eine extrauterine Schwangerschaft. Dieses typische, ich habe Bauchschmerzen, fertig. Mhm. Ne? Wo man auf alles Mögliche tippen kann und so weiter. Und er hat dann tatsächlich geschallt, er hat auch viele Kurse belegt dafür, um das zu sehen und hat tatsächlich gesehen, ne? Da ist im Eileiter tatsächlich, ja. Tatsächlich schon das ist ordentlich dick, ordentlich entzündet und alles Mögliche. Und so sagte er, konnte er verhindern, dass sie nicht erst 6 Stunden da irgendwo auf dem Flur liegt oder auf eine Notaufnahme und wartet, bis sie dann dran ist, sondern man sofort sagen konnte, ey, OP-Tisch, sofort. Ja. Ne? Also gar nicht so schlecht für das sowas. Und Blutungen, freie Flüssigkeiten könnte man dadurch durchaus mal sehen.
Ja, ja. Also falls uns das hier auch mal zum Testen anbieten möchte, ich wäre offen dafür. Ich kann Blasen schallen, bin ich sehr gut drin. Ne? Kenne ich aus meiner Notaufnahmezeit.
Super Kurse auch von denen, da und lernt man das alles.
Ich sag dir, Gefäße schallen, wenn du einfach keinen Zugang kriegst, sensationell.
Ja. Gehen wir mal auf die Schockform ein, wenn die Pumpe streikt. Und zwar den sogenannten kardiogenen Schock. Erleben wir da auch immer mehr, wenn das Herz doch stark betroffen ist. Der Herzmuskel wird zum Beispiel geschwächt durch eine Dekompensation zum Beispiel. Ne? Passiert häufig dann auch im Alter auch viel. Mhm. Oder eben blockiert durch Verluste, Herzinfarkt, ne? Oder Verengungen. Das ausreichende Volumen ist vorhanden, aber das Herzzeitvolumen ist halt stark reduziert, weil das Herz nicht mehr gut pumpen kann. Es kommt zum Beispiel zu einem Rückstau in der Lunge und dadurch ist ein Lungenödem zum Beispiel möglich. Das wäre so eine Ursache bzw. ein Symptom, was man durchaus haben kann. Und Ursachen wären da beispielsweise der ganz klassische Myokardinfarkt. Der Herzinfarkt ist übrigens auch der häufigste Grund, warum man einen kardiogenen Schock hat.
Ja,
genau. Kammerflimmer und Bradykardie, ja, auch ganz spannend. Also sowohl der schnelle Herzschlag, viel zu schnell ist. Kammerflimmern ist ja wirklich weitaus viel zu schnell. Man kann aber auch von der ventrikulären Tachykardie schon reden und nicht erst schon vom Kammerflimmern. Oder eben die Bradykardie, ein viel zu langsamer Herzschlag. Ja. Kardiomyopathie und Klappenfehler sind also auch immer wieder Dinge, warum der Rettungsdienst rausgerufen wird, warum plötzlich Patienten schockig, lass kalt, schweißig da sitzen. Ne? Oder, und das ist auch was unsere Sportler vor allen Dingen immer hier ein bisschen wichtig ist, wenn es um Myokarditis geht, gerade postviral, ne? Oder auch postbakteriell, bitte, wenn ihr krank gewesen seid, erholt euch wirklich noch 2 Wochen länger. Einfach, bevor ihr wieder in den Hochleistungssport geht, weil so eine Myokarditis, die kann tödlich enden. Ja.
Genau. Bei dem Symptom ähnelt das schon natürlich den allgemeinen Schocksymptomen. Jetzt kommt natürlich beim kardiogenen Schock die Dyspnoe dazu. Und finde ich immer spannend, hatten wir neulich mal einen ganz tollen oder eine Erklärung, einen Vortrag für unsere Azubis, das Lungenödem. Ich so, warum das Lungenödem? Kardial, warum? Ja, logisch. Dadurch, dass das Herz nicht mehr so gut pumpen kann, steigt die Vorlast massiv.
Ja.
Und das staut sich, also ganz, ganz einfach formuliert, staut sich alles irgendwann wieder zurück Richtung Lunge, weil das Herz wird ja durch die Lunge versorgt, quasi also durch das Gefäß, ne, die Vene der Lunge. Und das staut sich zurück und irgendwann ist da viel zu viel Blut, zu viel Flüssigkeit und das geht dann raus ins extrazelluläre Gewebe, auch mal lügen, glaube ich.
Ja, man muss aber auch, extrazelluläre. Ja. Und man muss ja auch bedenken, also wir hatten vorhin die zu geringe Vorlast,
genau.
Ne? Also da war zu wenig Blut verfügbar und jetzt auf einmal war das Herz, das Blut, um sich das einfach mal ein bisschen grafisch vorzustellen, dass wir in die Lunge gepumpt haben, ne, von der rechten Herzseite aus, das kann in der linken Herzseite jetzt zum Beispiel nicht ordentlich abgearbeitet werden oder weggebracht werden und es staut sich dann in der Lunge und irgendwo muss die Flüssigkeit hin.
Dann kommt es auf einmal zum Lungenödem.
Genau, ne? Und dann erhöht sich der Diffusionsweg und dann kriegen wir keinen guten Sauerstoffaustausch mehr, weil der Diffusionsweg einfach zu lang ist und schwupps haben wir das Lungenödem in Perfektion.
Da. Genau. Ja. Maßnahmen, Rettungsdienst. Eigentlich klassisch beim kardiogenen Schock. Jetzt nehmen wir mal, bleiben wir beim STEMI, ne? Also beim Herzinfarkt. Geben wir natürlich dort unsere Medikamente ASS, gegebenenfalls auch Heparin, nach SOP, auch mit Notarzt. Und Sauerstoff adaptiert an die Sättigung. Spannend wird es, wenn er wirklich schockig ist, dann kann man überlegen, ob man Noradrenalin zur Blutdruckstabilisierung nimmt oder, was Kardiologen sehr gerne machen, Dobutamin.
Auch gerne machen, ja.
Auch wirklich gern genommen. Und das Ganze kann im Endeffekt nur wirklich richtig behandelt und mit einer Chance auf Überleben behandelt werden im Krankenhaus, und zwar dort, wo ein Herzkatheter rumsteht.
Also eine Reperfusion einfach anstreben, ne? PCI. Genau. Übrigens, wenn ihr das irgendwo mal lest, PCI, das steht für Reperfusion, da wird dann was eingesetzt, Stent, was auch immer.
Zum Beispiel, genau, ja. Über den Katheter, Bypass. Über das Bein, über den Arm. Genau, wird dann quasi was am Herzen eingeführt, dass man dann die Perfusion wieder herstellt und dann hoffentlich auch wieder eine Stabilisierung des gesamten Körpers, des gesamten Kreislaufs.
Genau, was macht der Notfallsanitäter gerade so beim Myokardinfarkt? Ist dann ASS und gegebenenfalls auch je nach SAA oder DBRD, Pyramidenprozess und nach Situation des Patienten ASS-Heparin halt, ne?
Genau.
Genau, und Sauerstoff. Hey Leute, das ist super wichtig. Vergesst bitte den Sauerstoff nicht. So früh wie möglich, hochvolumig auch gerne mal Sauerstoff dazugeben. Ja? Mhm. Und gerade Patienten mit Stilleninfarkt, ne? Die hattest du, die steht jetzt drin, du willst eine Anekdote dazu erzählen. Das ist immer
Anekdote, ja.
Ja.
Stiller Infarkt, da gab es gar keine Brustschmerzen. Wir wurden einfach nur so ein bisschen zur Synkope, leichte Dyspnoe gerufen. Und erst aufgrund der ganzen Anamnese, die wir erhoben haben, sind wir dann, okay, wir gucken uns dann doch mal das Herz an. Da dachte ich, upsala. Also das habe ich sogar mal gepostet, glaube ich. Massiv Kirchturmspitze Grabstein. Also da dachte ich so, upsi. Und wirklich, ja, die Brustschmerzen an sich waren es nicht. Das, was ich immer so...
Kirchturmspitze Grabstein, ich habe das jetzt gerade realisiert, was du gesagt hast.
Auch also gut, im EKG, die
ist ja, ich verstehe es.
Okay. Und irgendwann kam ich dann selber drauf, als er gesagt hat, naja, nee, aber das, was mich immer so stört, ist dieses komische Ziehen in meinem linken Oberarm. Ich, das hätten Sie auch vorher sagen dürfen. Ja, ich dachte, das wäre Muskelkrampf. Hm, ja, ist okay. Sie lernen gleich sehr schnell sehr viele neue Leute kennen. Den Satz nehme ich
aber das ist ja schon fast kein stiller Infarkt mehr. Vom stillen Infarkt reden wir wirklich bei der Problematik mit älteren Patienten, die ja kaum noch Schmerzen haben, beziehungsweise auch Diabetiker und so weiter, die ja gefährdet sind, was das angeht.
Aber er hat das einfache Ziehen in seinem Arm nicht einfach so ernst genommen. Ja, und sonst ja, was.
Gut, das gibt's auch
für viel, ihn ne? War einfach wirklich die Synkope und so ein bisschen diese Luftknappheit ein Grund, uns zu rufen.
Ruhe des Benötigten.
Und da war einfach noch gar nicht so, ich habe auch 2-3 Minuten länger gebraucht, um zu überlegen, das könnte auch kardiologisch sein. Das meine ich.
Ja, also auf jeden Fall.
Für mich, genau.
Da immer rangehen. Ja, also das auf jeden Fall zum Kardiogenschock, vor allen Dingen gut zu merken, das hat immer was mit dem Herzen zu tun. Jetzt gibt es dieses, und da fangen jetzt einige an zu zweifeln, was ist denn das? Die Schockform der obstruktiven Schocks zum Beispiel. Da ist Blut, aber der Blutfluss ist blockiert. Ja, das ist das Problem eines obstruktiven Schocks. Und der Schock, genau, nehmen wir den Schock. Aber den Shop können wir auch mal nehmen. Genau. Also da ist ein mechanisches Hindernis, ein Embolus, ein Thrombus, was auch immer. Und die Vor- und Nachlast sind behindert, je nachdem, wo es eben liegt. Und das Herzzeitvolumen sinkt.
Genau. Und das ist die einfachste Formulierung des Ganzen. Und auch da haben wir so passende Symptome, die genau wieder darauf hindeuten können. Ne? Gerade Lungenembolie auch vor kurzem erlebt. Ich kenne diesen Einsatz, wurde ich übrigens stark kritisiert von. Über einen komischen Account, aber es ist eine andere Geschichte, gehe ich in Zukunft auch nochmal drauf ein. Also quasi so diese Atemnotdyspnoe, auch da geht der Blutdruck irgendwann nach unten und da so das klassische Beispiel, gestaute Halsvenen.
Ja.
Und Zyanose, ne? Also quasi.
Gestaute Halsvenen denke ich immer erstmal an Spannungspneumothorax, denke ich an Lungenembolie, ja. Und genau. Das ist ja auch meistens dann so diese Symptomatik, die man oft sieht. Die Atemnot, die Hypotonie, die dann eben auftauchen kann. Wenn man aufs EKG guckt, ne, gerade in der Lungenembolie doch S1Q3 kann vorkommen. Aber wie gesagt, Leute, nicht drauf verlassen, dass es immer angezeigt wird. Ja. Zyanose, da wird es dann schon irgendwann kritisch, da weiß man, okay, also akute Atemnot, aber keine AP-Beschwerden, sondern eher so in die Richtung in Richtung Lungenembolie denken. Ne? Was macht man jetzt? Klar, man versucht die Ursachen zu beheben, je nachdem, was es ist. Wenn es ein Spannungspneumothorax ist, dann müsste man überlegen, ob man vielleicht, je nach Weg und so weiter und wie der Zustand des Patienten ist, eine Entlastungspunktion macht.
oder in der Drainage liegt, ne? Oder eine Mini-Thorakotomie, genau. Oder was für Möglichkeiten gibt, wenn der Notarzt auch noch mit dabei ist. Weil gerade diese obstruktive Schock durchaus eine Schockform ist, die innerhalb von ein paar Minuten sehr schnell tödlich enden kann. Ne? Gerade beim Spannungspneu, der wird sehr schnell sehr lebensbedrohlich.
Ja.
Genau, deswegen eben dieses Problem beseitigen.
Genau.
Sauerstoff, auch da wieder Adrenalin, auch Noradrenalin eben zur Druckerhaltung. Und bei diesem Verdacht der Lungenembolie, habe ich ja gerade kurz mal eingangs erwähnt, schneller Transport und nicht wirklich lange nachdenken, ob man präklinische Lyse macht. Man macht es nämlich nicht.
Richtig.
Man kann das im Rahmen, jetzt mal diesen Switch, diese Brücke zu bauen, ist das eine Möglichkeit im Rahmen der Reanimation. Wenn man da den hochgradigen Verdacht der Lungenembolie hat, kann man über eine präklinische Lyse nachdenken. Mit Metalyse zum Beispiel.
Mhm, ja.
Das würde funktionieren, ja. Wenn es passt. Und ich habe es einmal bisher erlebt, dass das auch Erfolg hatte. Diese präklinische Lyse. Weil da alles auf eine Lungenembolie hingedeutet hat und das am ersten auch die Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes war.
Mhm.
Ansonsten ist der Patient noch wach und ansprechbar. Bitte einfach nur zackig in diese Notaufnahme kommen.
Genau, also je nachdem, wie euer Fahrtweg ist, jetzt gerade für unsere Landrettenden und so weiter, muss man erwägen, tatsächlich noch einen Notarzt dazu zu holen, ob man in die Heparin geht. Also das alles so ein bisschen mit beachten, muss man eben selbst entscheiden, auch wie der Zustand des Patienten ist. Bleibt er stabil? Ist er stabil? Kriegt ihr das gehandelt? Und wie gesagt, beachtet auch eure SAA oder den Pyramidenprozess, was Lungenembolie angeht. Da wollen wir euch gar nicht großartig hier mit reinreden.
So, kommen wir zu dem für mich neuen Wort. Die distributiven Schocks. Das Schöne ist, der distributive Schock wird einfach so ein bisschen unterteilt in Schockarten, die ich wiederum kenne.
Ja.
Also septischer Schock, anaphylaktischer Schock und der neurogene Schock. Da kann ich wieder alles erzählen. Dass das die Zusammenfassung ist, da habe ich lange für gebraucht.
Aber generell jetzt. Muss man erstmal sagen, um es wieder in kurz zu halten, da gibt es Volumen, das ist nur halt einfach falsch verteilt.
Richtig.
Aufgrund von. Und jetzt kommen nämlich diese ganzen schönen Schockursachen. Ja,
der septische Schockform. Schock. Genau, septischer Schock. Der Klassiker. Und viel zu oft sieht man das nicht oder übersieht es. Ist auch mir schon passiert, auch Chris garantiert schon, weil man die Anamnese vielleicht nicht gut genug gemacht hat. Klassischer Fall, Pneumonie, Mensch zu Hause, Mensch holt sich trotzdem nicht, macht dies und das. Irgendwann wird er schlecht, ist irgendwie hypoton und dann kommen wir ins Spiel.
Mhm.
Und leider kommt es immer wieder mal vor, dass wir die Möglichkeit der Sepsis nicht so richtig in Betracht ziehen. Weiß ja warum, hat doch kein Fieber und irgendwie, pff, ja mein Gott, der atmet halt schneller, weil er hypoton ist, aber dass das Ganze irgendwie einen Sinn hat, das wird manchmal einfach leider übersehen. Die Pathologie dahinter, die Pathophysiologie dahinter ist einfach wirklich eine Zytokinfreisetzung, die dafür sorgt, dass es eine Vasodilatation gibt, zu einem Kapillarleck führt und ja, irgendwann im Schlussstadium nachher, wenn es fast schon zu spät ist, zu einer Myokarddepression führt.
Ja. So, Mike, was sind Zytokine? Auch mal ganz spannend. Das sind immer so kleine, ich nenne es immer so Signalgeber, so Signalproteine. Mhm. Und die werden von unseren T-Zellen ausgeschüttet, glaube ich. Und die Makrophagen und da gibt es noch einige andere. Und sorgen dafür, dass andere Zellen zum Beispiel aktiviert werden. Da werden Entzündungsreaktionen gesteuert, Infektionen werden damit bekämpft, Heilungsprozesse werden angeleitet. Ja. Genau, die wirken halt lokal und systemisch. Ne?
Mhm.
Und wir kennen Interleukin ist zum Beispiel so ein Wort, das hat man bestimmt irgendwo schon mal gehört. Ja, Interleukin 1, 2 und so weiter. Das gibt es da. Das
eine Bestimmungen, die man machen kann, erinnere ich mich noch so ein bisschen.
Genau, und die überschießen halt auch gerne mal. Und das sorgt dann eben genau dafür, dass wir diese Probleme haben. Symptome sind ja gerade beim septischen Schock zum Beispiel auch Fieber, ne? Aber soll nicht
muss
immer sein.
Genau, muss nicht immer
muss
sein.
Nicht immer sein.
Nicht selten sind die sogar hypotherm.
Ja, ne, aber Tachykardie, da sollte man schon mal überlegen, woran liegt es? Ja, woran hattet ihr legen? Ne, gut, jetzt könnte man Laktaterhöhung wieder sagen, für die, die zumindest BGA auf dem Auto vielleicht machen können. Können ja leider noch nicht so viele in Deutschland. Aber das wäre ja eine Sache. Ne, erhöhtes Atem, nicht Volumen, sondern die erhöhte Atemfrequenz.
Die Tachypnoe, genau.
Genau.
Die Hypotonie, die immer eine Rolle spielt.
Richtig.
Und was man auch immer nicht vergessen darf, das war immer noch so dieser Q-Sofa-Bereich.
Mhm.
Schaut mal wirklich explizit oder untersucht mal die GCS. Klar, ja. Irgendwie ist ja fast jeder, der mit mir spricht und so weiter, hat immer irgendwie eine GCS von 15. Aber wenn man das genauer macht, manchmal hat er sogar doch nur eine 14 oder eine 13.
Ja, ist halt dieser, also, genau, ne, also der man ist jetzt auch den neuen erweiterten Q-Sofa oder den Quick-Sofa oder so oder Q-Sofa Plus, finde ich immer ganz spannend. Da sagt man einfach, dass der Q-Sofa nicht mehr sensitiv genug ist. Das ist auch wirklich so, weil wenn man dann den Azubis das beibringt und die gucken drauf und sagen, ey, also eigentlich wäre der septisch, und der sagt, ja, ist er aber nicht. Also man guckt da wirklich Herzfrequenz, die ist wirklich drüber. Die Temperatur, die soll man auch in die Parameter schon mit einbeziehen. Na, dann geht man auch ins Alter. Weil gerade, man sagt ja über 65 auf jeden Fall immer ein erhöhtes Risiko für Sepsis, für die Sepsismortalität. Und das ist auch, gibt es zum Beispiel eine Immunsuppression schon durch Schweregrad, durch unauffälligere Vitalwerte und so weiter. Also das sollte man bitte alles hier beachten. Ne? Zum Beispiel ein 83-jähriger Patient ist verwirrt und hat eine Atemfrequenz von 24, hat eine Herzfrequenz von 105, nehmen wir mal noch einen Blutdruck von 90 zu 60 und Temperatur von 38,8. Da kommst du jetzt auf beim Q-Sofa ganz normal auf eine 2.
Genau, ab 2 soll man schon mal den Sepsisverdacht durchaus äußern.
Genau. Ne? Beim erweiterten Q-Sofa wären es dann schon 5 Punkte und das ist hochgradig kritisch. Ne? Ja. Groß, hochgradig.
Hochgradig.
Kritisch. Herrlich.
So, Maßnahmen. Wir haben auch hier gar nicht so irre viele Maßnahmen, die wir in der Präklinik treffen können. Wir können das, wir können natürlich Volumen oder sollten auch Volumen geben. Gibt es so ein bisschen die Idee, dass man mit 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht arbeitet. Auch da natürlich vorsichtig, gerade so die ältere Generation, die KDA ein bisschen vorgeschädigt ist, mit der Volumentherapie, das kann irgendwann zu einer Überladung des Volumens führen, weil, wir haben es gesagt, Volumen ist ja da. Und dann Vorlasterhöhung, also wiederum ein Lungenödem, wäre mal wieder eine Sache, die man bekämpfen muss. Deswegen will man es ja auch vermeiden. Deswegen engmaschig auch wirklich den Druck kontrollieren. Was der Notarzt, habe ich auch schon ein, zwei Mal jetzt erlebt, gerne macht, gerade vom mittleren Druck so ein bisschen abhängig, also in dem MAP, NA geben, Noradrenalin geben. Das ist auch eine Variante. Und das kenne ich noch jetzt witzigerweise, um wieder eine Anekdote reinzuhauen, aus meiner Zeit aus Greifswald. Da hatten wir auf dem RTW Antibiose.
Ja, okay.
Und das hat der Notarzt eben bei diesem hochgradigen Verdacht reingedonnert.
Aha.
Ceftriaxon war das meines
Wissens. Ja. Und da fängst du schon mit Antibiose auf dem RTW an?
Präklinisch, genau. Aha. Wenn du wirklich einen hochgradigen Verdacht der Sepsis oder septischen Schocks hast, kann man präklinisch durchaus mit einer Single-Dose Ceftriaxon schon einiges erreichen. IV natürlich, ne? Intravenös natürlich.
Und idealerweise sollten dann aber schon sowas wie Blutkulturen oder sowas ab. Das hat man aber
nicht gemacht. Wurde reingeht, das war, das gehörte in die Leitlinien damals.
Okay, spannend.
Und das ist auch noch irgendwie in den Leitlinien drin, aber du sagtest es gerade, wir werden gegen viele Dinge immer resistenter und vor allem will man auch gucken, dass man nicht mehr die gleiche Antibiose reindonnert. Vielleicht hat dieser Mensch ja schon mal Ceftriaxon bekommen, darauf auch nicht gut reagiert. Manche, die jetzt im septischen Schock sind, können sich jetzt auch nicht mehr so richtig dazu äußern, ob sie mal auf Ceftriaxon oder erinnern sich gar nicht mehr oder whatever. Ich weiß nur, in Greifswald war das mal eine Zeit lang Usus, dass das wirklich präklinisch da reingedonnert wurde.
Okay.
Und ich habe es ein paar Mal miterlebt, dass Notarzt das gemacht hat und das war jetzt auch nicht schlechter für den Patienten. Wird auch noch nach Leitlinie, auch nach Studien gesagt, dass eine präklinische Antibiotikagabe das Outcome nachweislich wirklich verbessert hat.
Ja. Okay, also auf jeden Fall spannend. Deswegen, Sepsis ist auch nochmal so ein Thema, das könnte man auch nochmal total auseinanderreißen. Am besten mit einem Internisten, weil die erleben das ja ganz häufig und so weiter. Kommen wir zu was man jetzt gerade im Sommer häufiger sieht, der anaphylaktische Schock, gerade durch einen Insektenstich. Da kommt es dann zu Atemnot zum Beispiel oder einen Kreislaufkollaps. Und das Problem ist ja immer diese Mastzellen-Degranulation. Ne? Klingt erstmal ganz, ganz kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, weil so eine Mastzelle im Gefäßsystem zum Beispiel oder im Zellsystem erkennt, dass da ein Allergen drauf ist, dann degranuliert sie. Ja, die explodiert quasi in Anführungsstrichen und setzt so eine Botenstoffe frei wie Histamin oder Heparin und alles Mögliche. Und das sorgt dann dafür, dass wir eben irgendwann in diese Schockform kommen, dass zum Beispiel dann Flüssigkeiten und ähnliches eben aus den Zellen heraus, aus dem intrazellulären Raum, in den extrazellulären Raum oder interzellulären Raum dann eben ausgestreut werden. Ja.
Genau. Am Ende oder auch noch weitere Sachen, die Vasodilatation, ne? Also quasi Gefäße einmal ganz weit, blöderweise die Bronchien ganz eng gemacht. Und das führt dann zu diversen Problemen. Chris, das haben wir gerade erlebt. Ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit.
Ist doch wirklich so, ne?
Haben uns in der Mitte getroffen. Ich war schneller.
Ja, er war schneller. Aber genau. Die ist ja schon über ihren Pruritus hinaus. Also über das nur noch Jucken.
Ja,
und das unangenehme Gefühl, ne? Oder die Urtikaria. Die hatte sie auf jeden Fall. Sie hatte auch schon Atemnot.
Das war eine Patientin. Da haben wir aus dem Auto heraus schon die Diagnose gestellt und während des Laufens das Epi aufgezogen.
Richtig. Und wir waren ja so dabei, also Maike und ich haben gerade telefoniert von Wache zu Wache und es war auch in einem Einsatzgebiet, was eigentlich nicht unser Einsatzgebiet ist, wurden wir beide gerufen, ich als NEF, Maike als RTW, er war tatsächlich zuerst da und der Arzt und ich fuhren gerade vor, haben angehalten, gucken Maike nur an, der Arzt so, na, meinst du, er braucht schnell Hilfe und Maike guckte mich nur an und machte mit dem Finger, komm, jetzt aber mal zügig hier. Ja. Ne?
Aber da hatte ich schon die Spritze im Anschlag.
Ist so, ne? Das Adrenalin war bei dir schon aufgezogen für den intramuskulären Gabe, die Applikation und dementsprechend. Und
die war nicht gut, das weiß ich noch. Und die war wirklich so in diesem klassischen anaphylaktischen Schock. Ne? Also was man kennt, genau, Juckreiz, Urtikaria, also Rötungen, Schwellungen auf der Haut, dann eben Atemnot, Hypotonie. Sie war furchtbarkeitsschweißig und auch ganz, ganz klassisch bei einem drohenden anaphylaktischen Schock ist das Erbrechen. Und das hat sie auch getan und ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Situation, denn sie hat netterweise in das Fußgitter erbrochen.
Das war gut.
Nicht schön für sie, aber ich musste dadurch nicht ganz genau aufpassen, wo ich mich hinknie oder so, weil das war schon alles wieder verschwunden, eine Etage tiefer.
Genau, und man sagt eben gerade Schockstadium 2 und so weiter, wenn man es gesehen hat, Adrenalin 0,5 IM. In den Oberarmmuskel oder Oberschenkel.
Der Thyroideus?
Oberschenkel, genau.
Im Oberschenkel wäre es, und ich weiß, ihr glaubt es mir nicht, aber es steht hier nirgendwo im Skript, im Oberschenkel wäre es aber der Vastus lateralis.
Mhm.
Lieb ich.
Ach, toll. Scheiße. Sauerstoff, Freunde. Ja?
Ja.
Die beginnt mit einer Atemnot auch. Gegebenenfalls kann man auch Adrenalin noch vernebeln, wenn es dahin gerade geht, dass die Atemwege zuschwellen, dass es in die Bronchokonstriktion geht, ja.
Mhm.
Genau. Das wollt ihr dilatieren.
Bronchospasmus.
Ja, danke dafür. Genau. Und dann wird ein Antihistamin hoffentlich irgendwann mal gegeben, damit diese Mastzellen aufhören, den ganzen Bums zu machen.
Der Klassiker Fenistil, Histacut. Da ist mir übrigens noch aufgefallen, da haben wir nicht ganz korrekt dosiert.
Ja, gut.
Weil der DBRD mittlerweile sagt 0,1 pro Kilogramm Körpergewicht.
Aber wir hatten einen Arzt dabei, der darf das.
Alles gut, genau. Ist mir hinterher nur so ein bisschen bewusst geworden.
Dimethindin mit drin, Prednisolon kann man auch mal aufziehen, das wirkt sowieso erst ein bisschen später, geht man ja gleich mit 250 IV oben dran. Und gegebenenfalls kannst du mit Salbutamol auch nochmal nachsteuern, wenn das Adrenalin nicht nur ausgereicht hat.
Kannst du ein bisschen helfen. Ist natürlich, und da ein bisschen wieder aufpassen, wir haben natürlich das Epi-IM gegeben, wir haben Epi vernebelt, weil drohendes A-Problem. Und wir haben auch wirklich im Auto noch überlegt, hauen wir noch Salbutamol drauf. Denke ich, Leute, lass uns mal ganz kurz das Epi abwarten.
Richtig.
Weil die ist jetzt eh schon zackiger unterwegs. Wenn wir da noch Salbutamol drauf donnern, dann wird es aufregend, glaube ich.
Beta-2-Sympathomimetikum, ja, sorgt auch dafür, dass man eben gleichzeitig eine Tachykardie bekommen kann. Und das Epi macht es ja eben auch. Das ist ja in allen Rezeptoren quasi, was die herzsteigernd und herzleistungssteigernd sind, tatsächlich da sehr, sehr, sehr aktiv.
Ja.
Deswegen muss man da wirklich aufpassen. Also nicht den ganzen Cocktail auf einmal trinken.
Genau. Ne?
Immer genüsslich, sagt man ja auch. Ja, nach und nach. Sonst ist der Abend gleich vorbei.
Wow.
Ja, aber schön.
Ja, genau. Und das, der Einsatz ist noch ganz frisch, deswegen können wir uns auch gut dran erinnern. Und ich muss jetzt bei diesem Einsatz bleiben. Wir haben jetzt einfach die Zeit noch fertig. Ich habe es immer so und ich habe es so gelernt und ich habe es auch immer so gemacht und es hat bis jetzt auch niemandem geschadet. Ich habe einfach stur 4 Milligramm Fenistil reingedrückt. Oder Histacut, also das Dimethindin. Mhm. Und kam jetzt einfach nur per Zufall nochmal auf die DBRD-Seite und auch auf die allgemeinen SRAs, wo einfach klipp und klar drin steht, 0,1 pro Kilogramm Körpergewicht, also Milligramm alle 10 Kilo. Und dann hat die Dame, würde ich schon behaupten, so um die 70, vielleicht sogar 80, naja, irgendwie in dem Dreh hat die schon gewogen. Denke ich, hätten wir noch die zweite Ampulle aufmachen müssen.
Mm, ja.
So rein von der Vorgabe her. Ne? Ja. Und da bin ich auch furchtbar ehrlich, hatte ich nicht mehr so schnell auf dem Schirm. Aber du sagtest ja schon, es war ein Arzt da. Nein, das soll bitte nicht das Mitdenken verhindern. Aber muss man drüber reden manchmal.
Worüber man nur immer relativ kurz redet, aber es ist auch einfach so, wenn es um neurogene Schocks geht und da ist ja führend immer ein Trauma irgendwie im zum Beispiel HWS-Bereich. Nehmen wir den HWS-Bereich mit einer Querschnittslähmung zum Beispiel. Ne? Ja. Einfach jetzt mal als Beispiel. Ne? Wir haben dann einen möglichen Sympathikusausfall. Ja, kann durchaus passieren. Dadurch kommt zum Beispiel eine Bradykardie zustande, die Gefäße erweitern sich, es gibt eine Vasodilatation. Ne? Und da muss man einfach auch drauf reagieren und vor allen Dingen gefasst sein drauf, dass sowas dadurch auch existiert. Dass es nicht irgendwie nur ein hypovolemischer Schock ist, weil eine Blutung existiert, sondern dass wir einfach auch durch die neurologischen Problematiken, Traumata und so weiter eben zu einem Schock führen. Und was macht man dann? Klar, eigentlich auch wie beim hypovolemischen Schock, man gibt erstmal Volumen. Das sollte da sein, um einfach diese Vasodilatation, diese erweiterten Gefäße wieder ein bisschen zu füllen und trotz Bradykardie eben das Herzzeitvolumen zu erhöhen. Und ja, dann kommt Noradrenalin wahrscheinlich rein oder Atropin. Das sollte man auf jeden Fall mit erwägen. Ne? Da hat man hoffentlich dann auch einen Arzt mit dabei. Atropin, ja, kennen wir eigentlich nur immer bei einer Bradykardie, die nicht im 2b oder 3 ist, im AV-Block. Ja, aber da bitte auch immer an die SOPs und so weiter bitte halten, was das angeht, aber durchaus zu erwägen, um zum Beispiel den Herzschlag auch wieder ein bisschen zu erhöhen, um das gesamte Herzminutenvolumen zum Beispiel auch wieder da dabei sein zu lassen.
Ich weiß noch, dass der neurogene Schock damals mein Prüfungsthema war oder mein mündliches Prüfungsthema. Und so wie du es gerade sagtest, so, ich habe dafür 3 Stichpunkte im Kopf. Verdammte Axt, ich habe hier eine Viertelstunde Prüfung. Was wollen die jetzt von mir wissen? Witzigerweise war nach dem 3. Stichpunkt dann auch Schluss. Dann wurde noch gefragt, ja, wieso? Du lüt, aber jetzt, ja, es gibt dazu nicht irre viel. Ne? Und auch nicht, was man präklinisch irre viel machen kann. Man muss es aber halt definitiv auf dem Schirm haben. Ja. Ne? Und da ist wirklich, der Klassiker ist ja wirklich genau HWS-Trauma. Und von mir aus blutet es da rein oder vielleicht tritt auch irgendwo die Gefahr aus. Und irgendwann kommt es einfach zu einer Druckerhöhung, weil das kann halt irgendwo hin. Dann wird wiederum was anderes abgedrückt, was du sagtest. Ne? Also es wäre so wirklich der Klassiker. Und
das Problem ist halt einfach, dass der Sympathikus ausfällt. So. Und wenn jetzt zum Beispiel die Gefäße, die erweitern sich, was macht der Körper normalerweise? Wenn der Blutdruck sinkt, dann erhöht er die Herzfrequenz und versucht da irgendwie mehr reinzupumpen und so. Das kann er aber nicht mehr, weil warum? Der Sympathikus, der genau dafür sorgt, der ist abgeknapst. Ja. Der ist kaputt.
Der ist im Reboot-Modus. Richtig. Der braucht bloß ein bisschen länger.
Der braucht ein bisschen länger manchmal. Und dementsprechend müssen wir da jetzt versuchen, das einfach physikalisch, ja, und ein bisschen auch mit Medikamenten nachzusteuern. Ja, dem Körper jetzt quasi helfen, das zu machen. Aber ja, neurogener Schock ist immer so eine, das wollte ich jetzt nicht so anfassen, bitte. Trotzdem muss es gemacht werden im Rettungsdienst. Und ich finde das ganz cool. Also wir haben uns jetzt bei all dem, was wir so erzählt haben, immer an Leitlinien gehalten, was wir gesagt haben. Also wir haben die ERC 21 angeguckt, wir haben AHA, wir haben die Surviving Sepsis Campaign und natürlich auch so ein paar nationale SOPs mit rangenommen, vorzüglich unsere 6-Länder-SOP, aber auch den DBRD-Algorithmus. Und da kann man nochmal ganz kurz sagen, also beim hypovolemischen Schock zum Beispiel, ja, da ist die permissive Hypotonie empfohlen. Müsst ihr euch nochmal anhören,
was Mike damit meint.
Genau. Ne, und die balancierte Volumenlösung bevorzugt.
Genau. Beim kardiogenen Schock vorrangig Dobutamin zur Druckerhaltung. Genau, zur Druckerhaltung. Noradrenalin bevorzugt zur Drucksteigerung. Ja, mal so ein bisschen, ne, immer so ein bisschen abwägen. Steht einfach so in der AHA 21 noch drin. Da gibt es übrigens bald eine neue, will ich mal kurz erwähnt haben.
Genau, beim septischen Schock, da den Volumenbolus mit zum Beispiel 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, ne, auch Katecholamine schon früh erwägen. Genauso möglicherweise, wenn es so drin steht oder drauf ist, auch Antibiotika haben wir gelernt heute.
Genau. Anaphylaxie bleibt First Line Adrenalin intramuskulär, also bei dem anaphylaktischen Schock, frühzeitig möglich dann wirklich die Dimethidengabe und die Glukokortikoid-Geschichte. Genau, also das ist einfach wirklich dieser Goldstandard, der immer und immer wieder so abgefordert wird.
Ja, und bei neurogenen oder obstruktiven Schocks ist halt oft Noradrenalin einfach führend und das Mittel der Wahl. Ne, das sieht man da oft, aber eben auch hier vorhanden auf dem Notarzt. Einsatzfahrzeug und da macht man das Ganze dann oft titriert und gibt das nicht im vollen Schuss natürlich. Ja, Medikamente, nochmal Noradrenalin, sorgt eben immer für so eine Vasokonstriktion über diese Alpha-Rezeptoren. Ne? Deswegen da ist die titrierte Gabe wirklich entscheidend. Da arbeitet man im Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute im Bereich. Da muss man wirklich ein bisschen rechnen. Ja. Da helfen Apps wirklich sehr gut. Ja, zum Beispiel sowas wie 0,05 bis an ein Mikrogramm. Ja.
Und falls einer unserer Azubis diese Folge vielleicht hört, jetzt versteht ihr, warum ich von euch den Dreisatz will.
Ist so, ne?
Ja.
Einige stehen da, warum haben wir das in der Schule gemacht? Total langweilig und sowas. Genau.
Ich verlange
genau
von denen, dass sie den Dreisatz beherrschen. Genau so. Deswegen. Ja? So, Adrenalin-Alpha-Beta-Wirkung, ne? Gerade einfach bei der Anaphylaxie zum Beispiel eben der Goldstandard.
Genau.
Dobutamin wirkt positiv inotrop und ist netterweise rein Beta-1-Rezeptoren wirksam. Und deswegen meine ich das Druckerhaltung oder Druckaufbau. Das muss man einfach klipp und klar unterscheiden.
Ja, genau. Bei Antibiotika ist halt ein guter früher Einsatz schon manchmal verbessert oder schon gut, um einfach ein gutes Outcome schnell hinzubekommen. Ja, gerade wenn man dann Blutkulturen vielleicht auch hat. Ne, aber ansonsten
zufällig
hat, ist das natürlich genial. Ansonsten auch mal mit den Kliniken zum Beispiel reden, in denen der Patient vorher war. Gar nicht so schlecht.
Und, das ist auch, dann ganz kurz mal drauf eingehen, ist auch wirklich so, oft wird ja gemeckert, ne? Wir müssen wirklich bei jedem Patienten mit Fieber oder Infektzeichen immer Blutkulturen abnehmen. Und dann denke ich, ja, okay, ja. Aber ehrlich, dieser eine Patient mit einer Sepsis ist dabei. Ne? Und da ist es einfach Gold, dass ihr Blutkulturen habt, die dann irgendwann fertig sind und dann der Arzt genau sagen kann, alles klar, dann hauen wir jetzt diese Antibiose hier volles Brett drauf.
Ja, und diese, auch Kortikosteroide und sowas alles, ne? Um bei Refraktarität, so heißt es in der Sepsis zum Beispiel, in der Anaphylaxie, gleich schon mal anfangen zu wirken. Ja.
Und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema, der Analgesie. In jeder Hinsicht ist das Esketamin bei hämodynamischer Instabilität einfach mit das Mittel der Wahl. Wird auch von den meisten Anästhesisten super gerne genutzt, wenn die als Notarzt da sind. Aber eben von uns, weil es den Druck nicht in den Keller wirft. Fentanyl, also das Opiat, kann man durchaus geben, aber bitte denn nur, wenn die Patienten wirklich stabil sind.
Und ihr habt es wahrscheinlich schon in unserer ersten Folge der Medikamentengabe oder der Medikamentenreihe auf YouTube bei uns gesehen. Ja, Fentanyl hat eine ganz kleine therapeutische Breite nur. Ja, wenn ihr dieses Wort und diese Wörter einfach mal lernen wollt und was wir eigentlich mit Beta-1 wirksam und ähnliches merken, dann empfehlen wir euch noch ganz kurz mal auf unseren YouTube-Kanal zu gehen und dort reinzugucken. Da werden der Mike und ich nämlich demnächst Schritt für Schritt euch eine Anleitung geben, wie man Medikamente im Rettungsdienst gut und zügig versteht und lernt.
Richtig.
Genau.
So, boah, das war cool, aber das ist auch ein Thema, was unfassbar spannend ist. Also, nehmt mit nach Hause. Punkt 1, jeder Schock ist unbehandelt tödlich.
Genau, frühzeitiges Erkennen und Kategorisieren ist wirklich entscheidend.
Medikamente und Volumentherapie müssen zielgerichtet eingesetzt werden.
Genau, und unsere Leitlinien, die geben klare Empfehlungen und deswegen ist es auch wichtig, immer die Updates zu verfolgen.
Das heißt, solltet ihr die Folge 2027 hören, könnte einiges veraltet sein.
Ja, oder deswegen, 28 oder 30, je nachdem, wie lange wir existieren auf eurer Podcast-Plattform.
Ja, genau.
Auf jeden
ich hoffe
Fall.
Noch lange. In diesem Sinne werden wir das Thema Schock wahrscheinlich regelmäßig mal durchgehen müssen.
Ja.
Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Genau, wenn ihr noch irgendwas bemerkt habt, was wir vergessen haben oder wo vielleicht ein kleiner Schnitzer dabei war, schreibt es uns gerne in die Kommentare, schreibt uns auch sehr gerne rein, ob es euch gefallen hat, ob wir da gerne drauf eingehen und abonniert natürlich unsere Kanäle auf überall, wo ihr uns gerade hört, ja, damit ihr immer hört, wann wir wieder was Neues rausgebracht haben. Und falls ihr einen Themenvorschlag habt oder eine Frage, könnt ihr die natürlich stellen auf retterview.de/Frage. Da geht es direkt in unsere Redaktion und die schmeißen uns dann auf den Tisch und wir hauen das hier voll raus in die nächste Folge. Da geht es dann wieder um Erste Hilfe, habe ich gehört, Mikey.
Habe ich auch gehört. Also seid gespannt. Das Thema wird auch eigentlich ja doch mal sehr spannend wieder.
Ja.
Habe ich Ewigkeit nicht drüber nachgedacht.
Aber nicht spoilern jetzt, ne? Deswegen. Also danke fürs Zuhören bei Retterview. Eure Rückmeldungen, Erfahrungen, Fragen sind immer willkommen übrigens. Ne? Egal, wie sie aussehen. Ob es schlecht kritisch oder gut kritisch ist, nehmen wir immer an.
Ihr Lieben, schöne Woche.
Bis
bleibt
dann.
Gesund.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.